Hi, ich bin Tanja Knopp, Landesrotkreuzleiterin im Landesverband Westfalen-Lippe und stellvertretende Bundesbereitschaftsleiterin. Und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
In dieser Folge bin ich zu Gast beim Ortsverein Petershagen-Lade im Landesverband Westfalen-Lippe. Der Ortsverein hat nicht nur eine erfolgreiche Fusion zweier benachbarter Ortsvereine hinter sich, er hat auch eine sehr engagierte Küchengruppe. Mit Jens, Ingrid und Bernd spreche ich über die Verpflegungsaufgaben und Verpflegungsanlässe im Roten Kreuz, wie vielfältig und umfangreich die Aufgaben rund um die Verpflegung sind, welche Verantwortung die HelferInnen in der Küche tragen und welche Ausrüstung sie für ihre Einsätze nutzen. Mit einem Foodtruck und einem Spülfahrzeug ist da ein durchaus außergewöhnlicher Fuhrpark am Start. Viel Spaß bei dieser Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. Januar 1957 begann die dritte Hauptversammlung des DRK der DDR. Sie war das höchste Organ des Deutschen Roten Kreuzes in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Ich bin heute nach Petershagen gefahren. Das ist im Landesverband Westfalen-Lippe, also Nordrhein-Westfalen hat ja immer noch zwei Landesverbände. Und freue mich sehr, dass ich heute drei spannende Gäste habe zum Thema, was im Roten Kreuz auch eine große Rolle spielt, aber auch sonst im Leben, nämlich das Thema Verpflegung im weitesten Sinne. Und wir beginnen, wie wir immer beginnen, nämlich, wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ich bin Ingrid, ich bin jetzt 56 Jahre im DRK-Ortsverein, heute Petershagen-Lade, und bin heute noch tätig in der Verpflegung, arbeite mit als Schnippelhilfe im Küchenwagen und bin Blutspendebeauftragte. Die Blutspenden leite ich auch noch.
Okay, also ein relativ breites Aufgabenspektrum. Was hast du gesagt, wie lange machst du das?
56 Jahre jetzt.
Okay, stattliche Zeit. Das heißt, du hast auch irgendwie viel von der Historie auch so mitbekommen. Der Zusammenschluss auch von zwei Ortsvereinen, kommen wir gleich noch dazu, Petershagen und Lade und so, hat dich alles mit beschäftigt, oder?
Ja.
Okay, vielen Dank. Und wir haben ja noch weitere Gäste. Wer bist du denn und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin der Jens und ich bin Helfer mit in der Verpflegungstruppe, habe die Verpflegungstruppe jetzt mit geleitet, habe das jetzt abgegeben aus beruflichen Gründen und mache aber weiter und koche auch mit. Und das ist so mein Aufgabengebiet jetzt im Moment.
Wie lange machst du das schon?
Gefühlt ewig. Ich bin als 8-2er mal hängen geblieben. Ja, also ich habe mich mal was freistellen lassen vom Wehrdienst. Also ich bin mit 18 Jahren irgendwie mal eingetreten und jetzt, ne, Baujahr 67, also gefühlt schon ewig dabei. Also das ist schon lange.
Okay, also auch viel Erfahrung. Und an der Stelle, wir müssen es jetzt immer erzählen, für die jüngeren HörerInnen, also die Freistellung, es gab mal eine Wehrpflicht. Mal schauen, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es ausstrahlen, vielleicht gibt es dann schon wieder eine Wehrpflicht. Und da konnte man sich quasi, man konnte einen Ersatzdienst leisten, zum Beispiel in Katastrophenschutzorganisationen. Und das hat quasi eine Pflichtfreistellung. Wie lange war das?
Genau, freigestellt nach § 8 Absatz 2. Und das waren damals 10 Jahre. Das wurde bei mir dann auf 8 Jahre gekürzt. Und eigentlich, als ich dann fertig war, habe ich mitgekriegt, dass ich das hätte gar nicht machen brauchen, weil da gab es so eine dritte Sohnregelung. Also der dritte Sohn brauchte gar nicht hin. Ich war schon der vierte. Ne?
Ah, du hättest quasi einen Joker gehabt.
Ich hätte einen Joker gehabt, aber alles gut. Ich bin dabei geblieben und ich habe es auch nicht bereut. Also von daher alles in Ordnung.
Okay, danke dir. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz?
Ja, ich bin der Bernd und ich bin mittlerweile auch schon seit 41 Jahren dabei. Und also meine ganze Tätigkeit, die hat sich um die Verpflegung gedreht. Ich bin angefangen als Helfer damals in der Verpflegungstruppe und mache jetzt den Feldkoch hier für die Verpflegung. Und mittlerweile haben wir eine ganze, ganze große Mannschaft begeistern können damit und machen das weiter. Ja.
Okay, also haben wir ganz viel Expertise, insbesondere zu dem Thema Verpflegung. Und jetzt sind wir ja im Ortsverein Petershagen-Lade zu Gast. Und wer mag denn kurz was erzählen zu dem Ortsverein? Also einerseits, was macht den aus? Was bietet ihr an? Und vielleicht so ein Stück weit schon diese Geschichte, weil das ja ursprünglich, glaube ich, zwei eigenständige Ortsvereine waren. Wie ist das mit der Fusion gewesen? Aber also, was macht den Ortsverein heute aus? Was bietet ihr da an und wie kam es zu diesem Zusammenschluss?
Ich fange mal an. Also es gab in der Vergangenheit gab es einen Ortsverein Petershagen. Dann haben wir die Weser dazwischen und dann gab es einen Ortsverein Lade. So, das waren zwei getrennte Ortsvereine, selbstständige Ortsvereine, die jahrelang also ihre Arbeiten verrichtet haben auf beiden Seiten der Weser. Und irgendwann haben wir dann mal gesagt, aufgrund personeller Maßnahmen und wie gesagt, beide Vereine waren gesund und waren also standen noch voll im Saft, haben wir gesagt, also eigentlich müssten wir zusammengehen, weil wir damit noch umso stärker sind. So, und das haben wir dann, wann haben wir es gemacht? Ich weiß jetzt gar nicht so genau, sind schon ein paar Jährchen her. Da jedenfalls haben wir dann eine Fusion gemacht, von beiden Seiten aus gewünscht, also in Augenhöhe getroffen und haben dann fusioniert. Und jetzt sind wir ein Ortsverein, der ein Riesengebiet betreut. Die Quadratmeterzahlen kann ich gleich mal ablesen. Aber was wir so uns noch ausmacht, wir haben einmal eine, also wir sind nicht nur ehrenamtlich, sondern wir haben auch eine hauptamtliche Rettungswache, die über den Kreis läuft, also mit hauptamtlichen Leuten, die ist in Lade. Und ansonsten ist alles andere ist wirklich alles ehrenamtlich. Wir betreuen einen Hausnotruf. Wir haben eine Drohnengruppe, also die haben wir jetzt auch neu angeschafft. Also die haben eine Drohne gekauft, haben Führerscheine gemacht. Das ist auch sehr gut angekommen, wird auch genutzt von der Feuerwehr. Also wenn jetzt hier Brände sind oder wie auch immer, suchen die Glutnester und was. Also das ist, die haben auch schon ihre Aufgaben. Suchen Rehkitze, gerade hier im ländlichen Bereich ist das, genau, bei Mehrarbeiten. Ja, dann haben wir natürlich noch unsere Sanitätsgruppe, die ist natürlich eine ganze Ecke größer dann, ne, weil halt eben zwei Ortsvereine zusammen und diese Riesenfläche brauchen wir die Leute auch. Und das JRK haben wir noch, dann haben wir einen Blutspendedienst, also eigentlich sogar zwei. Wir haben also damals ja in Petershagen und in Lade zwei Selbstständige gehabt, die haben wir jetzt zwar zusammengelegt, aber die Leitung haben wir so gelassen, weil einfach das Gebiet auch zu groß und Termine zu viel sind. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich die Verpflegungsgruppe. Und die kocht auch schon ewig lange. Das Gebiet erstreckt sich wirklich über 232 Quadratkilometer bei 32.000 Einwohnern. Also man merkt schon, also wir haben viel Fläche. Also das, man kann hier schon fahren, also das ist so. Und deswegen haben wir jetzt auch zum Beispiel bei der Rettungswache nochmal einen Außenstandort gemacht. Das ist aber auch vom Kreis so gewollt, damit die ihre Einsatzzeiten überhaupt hinkriegen. Also das heißt, wir haben eine Rettungswache und haben tagsüber nochmal einen zweiten Standort gewählt, wo auch ein RTW steht, der tagsüber betreut wird, weil eben halt das Gebiet zu groß ist. Mhm. Ja. Das ist erstmal das, was ich so zum Ortsverein sagen könnte. Und dann kommen halt eben die ganzen einzelnen Sachen, die wir so halt eben betreiben, ne?
Ja, jetzt hast du gesagt, also es ist quasi im Wesentlichen, also oder ausschließlich ehrenamtlich geprägt, die Aufgaben vom Ortsverein. Gibt es sowas wie eine Geschäftsstelle oder irgend sowas?
Wir haben eine Geschäftsstelle, klar, das wäre sonst gar nicht zu regeln. Also die nimmt auch hier so Sachen an wie die Hausnotrufe, wenn jetzt jemand anruft und möchte einen Hausnotruf haben und was, das wäre gar nicht möglich. Auch die haben wir besetzt, das ist aber eine Teilzeitstelle, aber die macht das auch ganz super. Früher hatten wir das nicht. Also wir hatten da niemanden für abgestellt, aber das geht in der Größenordnung geht das gar nicht mehr. Also wir haben eine Geschäftsstelle.
Also quasi so ein Büro, das man zumindest so grundsätzliche Erreichbarkeit sicherstellen kann und das ist quasi auch, also berufliche Tätigkeit, wenn auch jetzt nicht Vollzeit.
Korrekt.
Okay. So, dann hast du die Fusion betont. Ich fand es ganz spannend, dass du gesagt hast, also es ist nicht so, dass da irgendwie die Not war oder irgendwie, keine Ahnung, der eine hat den anderen geschluckt, sondern es ist wirklich im Prinzip eher so die Idee gewesen, naja, lass doch da mal gemeinsam noch die Stärken bündeln und da zusammengehen. Aber also weil ich komme ja aus dem Landesverband, wo es so Ortsvereinsstrukturen nicht gibt, würdest du sagen, gibt es so eine Art, ja, vielleicht eine kritische Untergrenze, wo man sagt, okay, das macht einfach keinen Sinn, da noch eine Struktur aufrechtzuerhalten oder was war da so? Gibt es so eine Motivation auch, zu sagen, es darf nicht zu klein werden, die Struktur?
Wir haben es einfach, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Wir haben, also, wir haben schon immer zusammengearbeitet, ne? Also so ganz früher war das immer so, wie man das früher immer so schön sagte, mein Feuer, dein Feuer, ne? Bloß nicht auf der anderen Weserseite, ne? Das war aber schon, sage ich jetzt mal, zu meiner Generation war das schon vorbei, weil wir erkannt haben, wir brauchen uns gegenseitig. Wenn wir hier zum Beispiel zwei Sanitätsdiensteinsätze hatten, dann konnten wir in Petershagen nicht unbedingt zwei Sanitätsdiensteinsätze, also größere Sanitätsdienste abbilden. Dann hast du immer mit Lade gesprochen, sage ich jetzt mal, mit dem anderen Ortsverein, und die haben dann geholfen. Genauso umgekehrt. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ist das eigentlich Blödsinn? Wir machen das zusammen. Wir haben es einfach geschafft, und das glaube ich auch wirklich, also wir haben das geschafft, zum richtigen Zeitpunkt haben wir fusioniert. Wir haben einfach zum richtigen Zeitpunkt zusammengegangen. Wenn man so weit unten ist, dass gar nichts mehr geht, dann erstmal redet man dann nicht mehr über Augenhöhe oder wie auch immer, dann ist das sicherlich auch sinnvoll, wenn man sowas dann macht. Aber ich sage jetzt mal, wir haben es wirklich zum richtigen Zeitpunkt gemacht und haben somit ja uns eigentlich gestärkt, mhm, ne, auf beiden Seiten.
Wie erlebt ihr das jetzt heute? Also ist es so, kann man sagen, fühlt ihr euch tatsächlich schon als eben ein Ortsverein, eine Gruppe irgendwie? Oder ist es schon immer noch, ja, das sind eigentlich die und das sind die anderen? Also wie ist das, was Gemeinsames, auch so im Herzen quasi, im Alltag?
Es gibt nur einen Ortsverein, das ist der Ortsverein Petershagen-Lade. Was es natürlich immer noch gibt, ist ganz klar, wir haben jetzt zum Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, bei den Blutspenden haben wir zwei Teams. Ja gut, das ist halt so. Das eine Team arbeitet, sage ich jetzt mal, die Blutspenden ab, die sie vorher auch schon hatte, die auf der Hägerseite, und die anderen arbeiten halt eben die Blutspenden ab auf der Haderseite. Ansonsten muss ich sagen, natürlich sind das immer noch zwei Ortsvereine, die zusammengegangen sind. Also es ist eine Mannschaft, definitiv, ne? Also wir feiern auch zusammen, aber das ist so. Wir haben jetzt auch, sage ich jetzt mal, Lader-Kameraden, sage ich jetzt mal, die mit in die Verpflegungsgruppe kommen so langsam und hoffen, dass da auch noch einige mit rüberkommen. Aber das ist so. Es gibt nur einen Ortsverein. Also wir haben auch gleich gesagt, wir sprechen nicht mehr von dem Ortsverein Petershagen und von dem Ortsverein Lade, sondern es gibt nur noch den Ortsverein Petershagen-Lade.
So, Thema heute ist ja die Verpflegung. Und vielleicht mal ganz banal gefragt oder ganz basis gefragt, warum ist eine Verpflegung überhaupt ein Thema beim Roten Kreuz?
Ja, die Verpflegung ist auf der einen Seite sehr wichtig, wenn wir jetzt praktisch Veranstaltungen haben, beziehungsweise Einsätze, katastrophenschutzmäßig oder was auch immer, dann muss natürlich die Mannschaft, die morgens ihren Dienst von, was weiß ich, 6, 7 Uhr an beginnt, da auch verpflegt werden. Und es sind immer so stärkenmäßig 50 bis 80 Leute, die da verpflegt werden müssen. Und da muss dann schon die Tagesverpflegung stehen. Und das machen wir dann mit unserer Verpflegungstruppe, genau.
Okay, das heißt, also da geht es um die Verpflegung von Einsatzkräften. Ja. Wie ist es mit Betroffenen zum Beispiel? Werden die auch verpflegt oder wie ist das so?
Wir haben natürlich auch, sage ich jetzt mal, wenn wir zum Beispiel Bombenentschärfungen haben oder so, wird das auch verpflegt, aber muss man ganz klar sagen, bei den Bombenentschärfungen hier im Moment haben wir bis jetzt mal so viel Glück gehabt, dass das also nicht zu großen Aufläufen kam. Und dann wurde das von stellenweise von Kälterern erledigt, also die vor Ort waren, weil das einfach praktischer war und auch günstiger war. Aber in der Regel ist es natürlich schon so, dass wir die Betroffenen natürlich auch verpflegen, ne? Ich sage jetzt mal, so Großeinsätze wie Ahrtal oder was, da haben Kameraden jetzt nicht aus unserem Ortsverein, aber aus einem anderen Ortsverein hier bei uns aus dem Kreisverband, haben da zum Beispiel Helfer hingeschickt, die haben dann auch die Verpflegungen da, sage ich jetzt mal, im Ahrtal mit unterstützt, ne, und diese Verpfleger. Natürlich verpflegen wir auch Betroffene, ne, ist klar.
Genau, also das heißt, euer Aufgabenschwerpunkt hier ist häufig eben Einsatzkräfte, aber grundsätzlich diese Verpflegungseinheiten werden in der Lage, auch Betroffene zu verpflegen. Bei der Stelle können wir gleich empfehlen, wir haben eine Folge auch zum Einsatz im Ahrtal gemacht. Das war insbesondere auch ein Verpflegungsschwerpunkt von dem Kontingent, wo wir da.
Bei der Sache muss man jetzt noch einmal trennen. Einmal die Verpflegung der eigenen Helfer. Mhm. Ich sage jetzt mal, wenn wir hier große Konzerte haben auf Kanzlersweide oder so, da verpflegen wir also überwiegend natürlich unsere eigenen Helfer. Mhm. Wobei da sicherlich auch mal welche von der Polizei bei sind oder von der Feuerwehr, die wir auch mit verpflegen. Aber das sind dann im größten Sinne unsere Kameraden. Und dann gibt's natürlich auch nochmal den Fall, wo wir jetzt also mehr oder weniger auch mit angefangen sind. Also wir haben jetzt zwei Einsätze gehabt, und zwar geht es da um Großbrände, wenn die Feuerwehr ausrückt, dass dann quasi dann die Feuerwehrkameraden verpflegt werden. Also das ist dann so, dass wir dann den Alarm kriegen und fahren wir halt eben los mit unseren Gerätschaften und verpflegen dann die Einsatzkräfte der Feuerwehr.
Genau, jetzt hat aber ja der Bernd, du hast es gesagt, gab es schon Einsätze, hat das ein Caterer gemacht, also das wäre ja die Frage, und du, also Bernd hat schon auch erzählt, klar, die eigenen Leute sind im Einsatz, das ist ja logisch, die brauchen irgendwas zum Essen, naja, das wäre in Ordnung, aber das muss ja nicht das Rote Kreuz machen, das kann ja auch wer anders machen, sei es jetzt ein Caterer oder von mir aus, keine Ahnung, das THW oder sonst irgendwer, also warum macht das das Rote Kreuz selber?
Weil wir es können.
Sehr gut.
Und weil es bei uns schmeckt und ja, weil wir Spaß dran haben und weil wir die Gerätschaften haben und weil wir natürlich uns, wir möchten auch selbstständig sein, autark. Wir wollen nicht von jemand anderem anders gewesen sein. Wir haben unsere eigenen Leute, die schicken wir raus und dann verpflegen wir die. Das ist kein Ding.
Vor vielen Jahren war es tatsächlich auch so, dass wir mit der Küchenmannschaft auf dem Heiligabend mal ausgerückt sind. Ich weiß nicht, ob du da schon bei warst, Bernd. Da mussten wir ausrücken und haben liegen gebliebene Kraftfahrzeuge auf den Autobahnen versorgt mit Warmgetränken und heißen Würstchen. Für die Kinder hatten wir dann Spielsachen, was unsere Kleiderkammern hergaben, haben dann Spielsachen eingepackt, haben das auf der Autobahn verteilt, denn das war ein Heiligabend. Und die Leute standen auf der Autobahn, es war ein Schneeungeheuer, ein Schneeunwetter. Das hatte nachher ungeheure Ausmaße. Die Autos standen und die Leute kamen nicht weiter. Auch das ist in unseren Beritt gefallen von der Verpflegungsgruppe. Da sind wir ausgerückt und haben diese Leute da versorgt.
Kyrill hatten wir auch.
Beim Kyrill waren wir im Einsatz.
Sturmunwetter.
Auf jeden Fall, ne? Und ganz im Anfang haben wir auch die Verpflegung bei den Bombenentschärfungen übernommen durch den Caterer. Das ist erst in den letzten Jahren gekommen. Davor haben wir mit unserem Verpflegungszug die Verpflegung da übernommen, ne?
Also genau, wenn man es einordnet, also es gibt ja im Katastrophenschutz gibt es ja Fachdienste, eben unter anderem den Betreuungsdienst, und zum Betreuungsdienst gehört auch das Thema Verpflegung dazu. Und das heißt, die Einheiten, die Katastrophenschutz machen, könnten potenziell zum Beispiel auch Aufgaben im Bereich der Verpflegung wahrnehmen, so wie es jetzt bei euch der Fall ist. Also das heißt einmal, das zusammenzufassen, Einsatzkräfte, sei es eigene oder sei es auch Fremde, und Betroffene, also sprich insbesondere vielleicht tendenziell eher Unverletzte wahrscheinlich, die eben, du hast gerade schon als Beispiele genannt, so Evakuierungslagen oder so Großschadenslagen wie im Ahrtal, wo halt quasi die Menschen darauf angewiesen sind, dass irgendwo sowas auch angeboten wird, weil halt im eigenen Umfeld das nicht möglich ist oder weil Infrastruktur ausgefallen ist und so weiter. Und wir kommen ja noch zu eurer Ausstattung, die natürlich auch insbesondere darauf ausgelegt ist, mit wenig Infrastruktur auszukommen und möglichst autark zu sein, genau aus diesem Grund. Und ihr habt schon angefangen, aber vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was ergänzen. So, was fällt euch ein? Anlässe, Beispiele, Veranstaltungen, Einsätze, wo ihr verpflegungsmäßig im Einsatz seid oder?
Wir nehmen das auch nochmal so ein bisschen für Werbung und Promotionzwecke. Und zwar haben wir hier ja unsere, sage ich jetzt mal, unser Altstadtfest in Petershagen, was immer eine große Veranstaltung ist, Ladermeile. Also wir haben mehrere Veranstaltungen, wo wir wirklich regelmäßig und immer auch da sind und dann kochen. Dann gibt's meistens, muss man sagen, die Erbsensuppe. Aber die ist dann aber auch gefragt, weil ansonsten kriegen wir Ärger mit der Bevölkerung, wenn wir da was anderes kochen. Und dieses, sage ich jetzt mal, das Rezept, was wir da kochen, das gibt's also schon zumindest so lange, wie ich im Roten Kreuz bin, wird das so gekocht. Und die kommt immer wieder gut an. Und das ist aber jetzt so eine Sache, die wir jetzt nicht gewinnbringend eigentlich machen, sage ich jetzt mal, das ist wirklich zu Werbezwecken, weil da ist dann auch schon gut was drin. Also der Warenwert entspricht dann auch schon dem, was wir da anbieten, ne?
Okay, also das heißt, das ist nicht nur, oder jetzt insbesondere Verpflegung bei Veranstaltungen kann auch einen Werbeeffekt haben. Ich habe mich noch gefragt, das kann ja auch einen Trainingseffekt haben, weil ich meine, wenn ich das irgendwie nachts an Weihnachten auf der Autobahn im Stau können soll, dann muss ich das ja irgendwann mal geübt haben, und so Veranstaltungen können ja auch einen Übungseffekt.
Natürlich, gerade der Aufbau von unserem ganzen Equipment, also wir haben, sage ich jetzt mal, den GW MAMF, so wie wir ihn halt eben nennen, den haben wir ja neu bekommen. Also das hat schon ein paar Mal aufbauen gedauert, bis wir das wirklich störungsfrei und wirklich das alles funktionierte, bis das alles klappte. Und mittlerweile, sage ich jetzt mal, ist es so, dass wir mit etlichen Leuten oder mit einigen Leuten, sage ich jetzt mal, diesen Aufbau hinkriegen. Vorher war es so, sage ich jetzt mal, dass 3 oder 4 sich wirklich gut mit dem Ganzen auskamen. Mittlerweile ist es so, dass die Leute, die halt eben schon ein paar Mal beim Aufbau bei waren, dass sie wissen, wo die Schläuche hinkommen, dass sie wissen, wo Strom hin muss. Also das ist natürlich immer ein Aufbaueffekt auch. Und deswegen ist es bei uns nicht nur in der Verpflegungseinheit, sage ich jetzt mal, Leute, die, sage ich jetzt mal, Spaß am Kochen haben, sondern wir haben natürlich auch Leute, sage ich jetzt mal, die technisch affin sein müssen. Ansonsten kriegen wir das gar nicht hin. Ne? Wir haben Notstromaggregate, die wir mit betreiben. Also sage ich jetzt mal, wenn wir wirklich autark kochen wollen. Wir haben sowieso einen Kraftanschluss an so einem Auto. Also dann brauchen wir auch Leute, sage ich jetzt mal, die technisches Verständnis haben und das dann auch dürfen und auch können. Ne?
Genau, also insbesondere zur Ausstattung kommen wir ja noch. Aber das ist auf jeden Fall, also das ist genau der Punkt, wenn ich das beherrschen soll, wenn es drauf ankommt, dann muss ich irgendwann mal Gelegenheit haben, das auszuprobieren. Und das kann ich natürlich trocken machen, aber ich kann es natürlich auch für eine echte Veranstaltung machen. Jetzt habt ihr schon die Erbsensuppe angesprochen und das ist ja so ein bisschen, das ist ja doch dieses Bild, also die Gulaschkanone, da gibt es irgendwie einen Eintopf und ja genau, also Erbsensuppe oder weiß nicht, was einem da noch einfällt, Gulaschsuppe. Ist das so? Ist das immer so vermeintlich einfaches Zeug oder ist das in Wirklichkeit viel vielfältiger und breiter die Palette, die man da machen kann?
Vielfältig und breit. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir kochen ja auch nicht nur auf unseren Fahrzeugen. Wir haben jetzt, wenn wir Veranstaltungen gehabt haben, sage ich jetzt mal Fortbildungen bei uns in der Unterkunft, gab es dann auch ein Mehrgängegericht oder sowas. Ne? Also da gibt es nicht nur immer Erbsensuppe und da gibt's ne, das geht nicht. Also wir machen jetzt auch, wir haben ganz neu aufgenommen, hier diesen Pulled Pork Burger zum Beispiel machen wir auch. Also wir versuchen schon, das breit aufzustellen. Aber das ist viel, also diese Erbsensuppe, ich muss es einfach sagen, die Leute kommen mit Töpfen her und holen sich ihre Erbsensuppe ab. Und wenn wir jetzt wirklich, also ich sag jetzt mal hier im Altstadtfest in Petershagen, würden sagen, wir machen jetzt keine Erbsensuppe. Ich glaube, da würden wir schon ein bisschen Schimpfe kriegen von der Bevölkerung, weil die einfach, die rechnen auch mit. Ne? Also das ist auch nicht so, dass man da sagt, ne, so um 12.30 Uhr oder 1 Uhr geht's an. Also um 11.30 Uhr muss das fertig sein. Ansonsten ne, stehen ja die Ersten mit ihren Töpfen und klappern.
Ja, also. Wovon hängt das ab? Wie sagen wir mal, also gibt's ein einfach Eintopfgericht, wenn es, keine Ahnung, schnell gehen muss und Masse her muss und wovon hängt es ab, wie raffiniert oder wie aufwendig?
Wir haben also, Bernd kann da gleich auch noch was zu sagen, aber wir haben jetzt zum Beispiel für diese Feuerwehrgeschichte, da können wir keine Erbsensuppe kochen, das geht nicht, weil die Feuerwehr überlegt sich meistens immer erst sehr spät auf den Knopf zu drücken, weil sie nicht wissen, wie lange sie im Einsatz sind oder wie auch immer, aber jedenfalls die drücken dann auf den Knopf und wir müssen los und dann kann ich keine Erbsensuppe kochen, weil für die Erbsensuppe brauche ich ein bisschen Zeit und das dauert. Die muss sämig gekocht werden. Das geht nicht in einer Stunde oder zwei Stunden. Das geht nicht. Aber da ist es so, dass die Feuerwehrleute halt eben hungrig da stehen. Und da kochen wir dann auch wirklich Sachen, sage ich jetzt mal, die schnell gehen. Ne? Und da muss man ganz einfach Sachen verfeinern wir auch mal ein paar Gerichte, sage ich jetzt mal. Ansonsten, das in der Kürze der Zeit gar nicht zu schaffen ist. Und man kann den Leuten dann auch nicht immer, sage ich jetzt mal, das Bockwürstchen im Brötchen servieren. Dann brauchen die keinen Verpflegungseinsatz. Also das ist doch nicht so. Und da haben wir drei Gerichte mal auf dem Dienstabend, haben wir die mal durchgekocht, haben die bewertet. Also, ne, was schmeckt euch am besten? Ja, und dafür haben wir das Material auf dem Auto, sage ich jetzt mal, für ein Gericht. Das sind immer so, sage ich jetzt mal, um die 60, 70 Portionen. Ne, das ist immer so das, was die Feuerwehr meistens so anfragt. Ja, und das ist dann halt eben die schnelle Variante. Ne? Dann muss es schnell gehen. Und natürlich, sage ich jetzt mal, bleiben wir jetzt mal bei der Erbsensuppe. Ne? Das dauert. Das ist einfach so. Ne?
Aber die drei Gerichte, aber was habt ihr da? Was ist das Einfache, was ihr quasi...
Das Einfache wäre zum Beispiel ein asiatischer Hühnereintopf. Das ist eigentlich ein Hühnereintopf, der wirklich verfeinert wird, also ne, und der kommt sehr gut an. Wir haben dann auch noch so eine Chili-Geschichte, haben wir auch noch mit dran. Was haben wir noch gemacht? Ich weiß gar nicht, den dritten Chili. Und aber es war auch ein Eintopfgericht auf jeden Fall, ne? Also drei Gerichte, die wir mal ausprobiert haben. Und das ist jetzt wirklich die schnelle Nummer jetzt für die Feuerwehr oder wie auch immer, bei einem schnellen Einsatz.
Das heißt auch irgendwie, je mehr Komponenten und getrennte Komponenten, desto aufwendiger wird.
Naja, da kommt ja auch mal auf den Einsatz an. Wir haben zum Beispiel hier Schlüsselburg bei uns, ist eine Ortschaft, die liegt direkt am Mittellandkanal. Da wurden wir dann mal gebeten, ob wir uns das vorstellen könnten bei einem Katastropheneinsatz, also was jetzt diesen Deich da angeht, Durchweichung des Deiches, ob wir da wirklich die Helfer, die jetzt quasi Sandsäcke da machen, ob wir die verpflegen können. Aber ja, natürlich können wir uns das vorstellen. Dann haben die wirklich eine Übung gefahren, bevor wir jetzt wirklich diese Starkregen hatten. Also das war noch eine Übung, wo man sagte, kann ja mal passieren oder wie auch immer. Jetzt dieses Jahr hat sich bewahrheitet. Also hatten die schon Angst, dass der Deich eventuell nicht halten würde. Da haben wir dann quasi mitten auf dem Feld gekocht Und zwar autark, mit Notstromaggregat, ohne einen Wasseranschluss. Also wir haben das Wasser, das Frischwasser, das Trinkwasser mitgebracht. Wir haben dann halt eben mit unserem Equipment, können wir das machen, haben wir das aufgebaut und haben dann auch quasi autark gekocht, ohne Stromanschluss, ohne Wasseranschluss. Das ging dann auch. Und dann kann ich natürlich kein Mehrgänge-Menü zaubern. Das geht dann nicht, weil das kriege ich dann nicht voneinander. Also da muss ich wirklich ein Eintopfgericht machen. Da haben wir übrigens auch dann diese Erbsensuppe gekocht oder unsere Erbsensuppe. Und das geht, ne? Also das, also autark können wir auch.
Jetzt haben wir so die Anlässe und ich wollte noch mal ein Stück drauf raus. Diese Verpflegungsthematik, da geht's ja in Wirklichkeit nicht nur ums Essen, oder? Also was würden Sie sagen, welche Wirkung oder welche Rolle spielt Verpflegung bei Einsätzen, egal jetzt, also vielleicht erstmal für Einsatzkräfte, aber auch für Betroffene? Was bedeutet das, wenn es was zum Essen gibt?
Also das Essen ist eine Sache, aber letztendlich ist es dann, wenn du was anbietest und sei es nur einen warmen Tee oder einen warmen Kaffee und dazu ein Brötchen oder eine warme Suppe oder so, dann hast du was im Magen, dann fühlst du dich ganz anders. Und so gesehen ist diese Verpflegung ganz, ganz wichtig, dass du, egal was es ist, ob es nun Kyrill war oder auf der Autobahn oder was auch immer, die Leute wollten dann kein Gericht haben, aber die wollten ein warmes Getränk haben und das ist immer dieses Betreuen dabei, das ist dann schon ganz wichtig. Ne?
Also das heißt irgendwie gefühlt, ich nehme es schon auch so wahr, also dass man auch für Einsatzkräfte zu sagen, okay, das ist natürlich schon, braucht man die Energie ja auch tatsächlich, aber es hat irgendwie auch was für mit Zusammenkommen, ins Gespräch kommen, von mir aus auch so ein bisschen, ja, wie du sagst, irgendwie was Warmes, wenn auch draußen vielleicht schlechtes Wetter ist und so weiter, irgendwie so ein gefühlt irgendein emotionalen, psychologischen Effekt.
Wenn du was im Magen hast, wenn es dem Magen gut geht, beziehungsweise wenn du weißt, da ist jemand, der sorgt für die Gemeinschaft, dann ist das schon ein Gefühl, was du rüberbringst dabei. Ne?
Und was ich erlebt habe selber im Ahrtal war auch, dass die, insbesondere die Betroffenen halt geschildert haben, dass sie tatsächlich weil eben keine Möglichkeit war, selber was Warmes herzustellen. Also es war völlig egal, was es gab, aber wichtig war, dass es was Warmes gab, damit eben in all dieser Zerstörung quasi so ein Lichtblick zu sagen, okay, da gibt es auch ein Stück Normalität. Also das fand ich auch ganz spannend, dass das wirklich der Effekt war, völlig wurscht, Hauptsache es gibt was Warmes. Ja. Ich kann mir was Warmes nicht machen. Fand ich schon auch bewegend irgendwie.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ein warmer Tee oder ein warmer Kaffee und ein liebes warmes Wort, das hilft in so einer Situation auf jeden Fall. Die Erfahrung haben wir schon ein paar Mal gemacht.
Es gibt da tatsächlich auch im Betreuungsdienst ein bisschen die Strategie zu sagen, ich nehme das vielleicht auch als Anlass, weil die Leute kommen, weil es da was gibt und das verbinde ich gleich mit irgendwas anderem, was ich anbieten will oder Informationen, die ich streuen will oder vielleicht auch Dokumentation von, dass ich weiß, wer ist denn überhaupt da. Also so ein Stück weit auch ein Anlaufpunkt. Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass das irgendwie auch eine Rolle spielt oder verbunden wird?
Ja, doch durchaus. Wir werden angesprochen von den Leuten, die jetzt in so einer Notfallsituation sind. Und die sind äußerst dankbar für ein liebes, warmes Wort. Und dann wird auch mal ein privates Wort geredet. Und viele haben ihre Haustiere dabei. Und es macht schon viel, wenn man diese Haustiere beachtet, denen einen Schluck Wasser gibt und denen auch mal über den Kopf streichelt. Nicht? Das hilft auch den Menschen, nicht nur den Tieren. Es ist tatsächlich so. Die Erfahrung haben wir tatsächlich gemacht.
Ja, und bei den Flüchtlingsunterkünften, sage ich jetzt mal, wie wir die aufgebaut haben oder sage ich jetzt mal, die Leute verpflegt haben, natürlich haben die Einsatzleitungen den sage ich jetzt mal, den Übergabepunkt des Essens oder die generell die Verpflegung, weil ja die Leute zusammenkommen, auch nochmal genutzt, um irgendwelche Informationen da loszuwerden. Und wenn es Tafeln waren, die sie aufgestellt haben, wo dann eben halt der nächste Zeitpunkt angegeben wurde, wann es halt eben neue Informationen gab, ne? Natürlich wird das dann genutzt, weil da kommen die Leute zusammen und da wird gegessen. Also da kommt schon mal immer irgendeiner hin. Ne?
Okay, also jetzt gibt's ja hier eine Gruppe, die sich um Verpflegung kümmert. Jetzt könnte man aber auch sagen, ja, jetzt braucht man es nicht übertreiben. Also irgendwie kochen muss jeder jeden Tag zu Hause. Also irgendwie, das geht schon. Was würdet ihr da sagen? Warum braucht es vielleicht doch ein bisschen Fachknow-how, sich damit zu beschäftigen, um eben in dem Kontext Verpflegung anzubieten?
Naja, einmal bei den größeren Mengen geht es ja auch um Wareneingang und ich sage jetzt mal um die Qualität. Ich kann ja, sage ich jetzt mal, wenn ich zu Hause jetzt was aus dem Kühlschrank hole, ich jetzt mal ganz böse und der Joghurt ist ein bisschen abgelaufen. Boah, stand ein bisschen in der Sonne. dann ist das nicht weiter tragisch. Wenn ich für eine große Anzahl von Menschen koche und mache da so etwas, dann kann ich damit schon, sage ich jetzt mal, was auslösen, was ich gar nicht möchte. Ich kann mich erinnern, Ingrid muss mir gerade ein bisschen helfen. Ich glaube, das war in Önhausen. Da haben die, glaube ich, mal irgendwie in so einem Katastrophenfall irgendwie so ein Zungengericht ausgegeben. Glaube ich irgendwie, das war in der Glashütte. Und da haben die doch, glaube ich, eine richtige Aktion ausgerufen. Und zwar waren da Salmonellen drin. Und das war ein richtig riesen Einsatz. Das war damals irgendwie in den 70er, 80er Jahren oder was.
Ja.
Also da war ich noch klein, da war ich auch noch gar nicht mal beim Roten Kreuz. Ich habe das nur damals so mitgekriegt, also das war ein Riesengroßeinsatz. Also es ist schon so, wenn ich für auch große Mengen koche, sage ich jetzt mal, muss ich Hygienevorschriften einhalten, ich muss die Kühlkette einhalten. Also es ist nicht einfach so, als wenn ich zu Hause jetzt mal gerade so für mich und meine Familie koche und sage, Mensch, ich mache das mal warm, dann ist das schon alles gut. Man muss schon so ein paar Sachen einhalten. Und auch gerade, wenn man so viel macht, sage ich jetzt mal, wie Desinfizieren von Flächen und diesen ganzen Kram, es gibt Vorschriften, es gibt Temperaturen, die man einhalten muss. Und das ist dann schon ein etwas anderes Kochen.
Genau, also das Thema Verantwortung, da würde ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf zurückkommen, weil es ist ja tatsächlich so, da hängt einiges dran, weil ihr, es ist ja quasi was wie Gemeinschaftsverpflegung und das ist tatsächlich nicht ganz trivial. Ich hätte es noch ein bisschen abgestellt auf so ein Stück weit, was ist denn der Unterschied, ob ich für 4 Leute koche oder für 250? Habt ihr da Bilder, irgendwas,
der wo Geschmack.
Ihr
sagt,
der Geschmack?
Ja, natürlich. Also ich sage jetzt mal, das war jetzt natürlich auch ein Scherz, aber nicht nur ein Scherz, also es ist ein Unterschied. Nehmen wir wieder mal die Erbsensuppe von mir aus, ob ich eine Erbsensuppe in einen kleinen Topf koche oder koche so in so einen 90 Liter Kochkessel. Das sind ganz andere Mengen, da bilden sich ganz andere Aromen. Ich sage jetzt mal, wenn ich da 3-4 Rauchwürstchen anbrate für zu Hause, ich sage jetzt mal, oder ich brate kiloweise die Rauchwürste an, sage ich jetzt mal, das ist eine ganz andere Nummer, was sich da in den Kochkessel abspielt nachher als wie zu Hause, ne?
Ja, genau. Also ich habe für mich so Bilder, also gerade diese Mengen, die du schon angesprochen hast, das ist halt auch ein Unterschied. Also wie, keine Ahnung, wie dosiere ich ein Gewürz oder wie welche Menge an Sahne oder an Wein oder so brauche ich
der,
da um
der Salzstreuer für ein Frühstücksei, ja. Den wirst du bei uns auf dem Auto nicht finden.
Genau, sondern das ist dann eher die Schaufel oder so.
Ja, genau. Genau.
Weil ich muss mich da hüten.
Auch die Kelle ist etwas größer, wenn wir umfüllen müssen.
Okay, also die Werkzeuge, genau, ich habe auch für mich so das Bild von so einem riesen Schneebesen, wo man dann irgendwie Kartoffelpüree im Warmhaltebehälter noch einrührt und der Arm lang wird, weil das halt einfach anstrengend ist.
Genau. Oder
der Stabmixer, der halt nicht irgendwie klein, sondern Komma groß ist. Also das heißt, das ist schon auch was anderes, mit welchen Mengen gehe ich da auch um, so.
Natürlich.
Letztendlich sind die Mengen nicht ausschlaggebend, du musst halt das Mengenverhältnis musst du halt wissen, wie du Salz einsetzt, beziehungsweise wie kommt der Pfeffer an oder was auch immer. Das musst du schon abschmecken. Man würzt dann halt nicht mehr so aus der Prise, sondern man hat schon die Hand dabei. Ne? Und klar, da darf man sich auch nicht vertun. Ruckzuck ist es dann halt zu scharf. Und wenn eine Menge zu scharf ist, dann hat man dann ganz viel, das man wegschmeißt.
China-Gewürz ist übrigens.
Sehr beliebt. Ja, also ich habe das mal ganz praktisch in den Sand gesetzt. Da haben wir für eine Prüfung der Bergwacht auf der Hütte gekocht. Ich weiß nicht, 30 Leute oder so. Und ich habe das Rührei zum Frühstück einfach gepflegt versalzen. Und ich habe erstmal nicht geglaubt, dass das möglich ist. Aber ich habe es dann selber probiert und gesagt, nee, das kann man leider nicht essen. Und dann ist es halt vorbei. Also muss man halt erst nachdenken und dann.
So ist uns auch mal gegangen. Wir haben gekocht für ein THW, haben wir da eine Kabellegertruppe versorgt, mehr oder weniger. Und die haben dann abends einen Frikassee bekommen von uns und da muss ich sagen, das war sehr, sehr scharf und die haben also gut gefeiert danach, haben am Bierwagen gestanden, weil es halt so scharf war.
Sehr gut, da konnte man es doch noch retten.
Ja, ja.
So, bevor wir nochmal zu diesen Verantwortungsthemen kommen, würde ich nochmal gucken, weil es geht ja schon auch um viel mehr als nur das eigentliche Kochen. Also das Kochen ist ja ein Teil. Was hängt denn da noch so dran, wenn man das so betrachtet, so ein Verpflegungseinsatz? Was passiert da vorher, was passiert da nachher? Zum Beispiel, genau. Also sagen wir mal, was passiert da, was muss man alles denken? Also wenn ich nur ans Kochen denke, habe ich ja zu kurz gedacht, weil damit ich kochen kann, muss vorher was passiert sein und nur, dass ich gekocht habe, hat es noch niemand gegessen. Was hängt da alles dran?
Also das hängt natürlich immer von den Kocheinsätzen ab, was man jetzt mal gerade so macht. Ich sage jetzt mal, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in einem Altstadtfest koche, da gucke ich mir vorher alles an, wo kriege ich meinen Strom weg, wo kriege ich mein Wasser weg, wo stehe ich, gerade? Muss ich meine wir haben so aufblasbare Kissen, muss ich die eventuell unter das Fahrzeug legen, damit das Fahrzeug gerade steht, weil ne, in einer schrägen Fahne kocht sich schlecht. Das geht einkaufen. Wenn ich einen Verpflegungseinsatz für eine Feuerwehr mache, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil da weiß ich gar nicht, wo ich vorher stehe. Da muss ich schon mal zumindest auch mal gucken, ne? Feuerwehren schicken einen unwahrscheinlich gerne auf irgendwelche Wiesen. Und die Fahrzeuge, die wir haben, sind leider keine Allradfahrzeuge und haben auch keine Kette wie ein Panzer. Also man muss nicht immer gleich überall reinfahren, wo man gesagt kriegt, dass man reinfahren soll. Und da geht's natürlich, sage ich jetzt mal, ist einmal die Logistik um die Energien, sage ich jetzt mal. Wo kriege ich Wasser, wo kriege ich Strom, wo kriege ich das her, was ich fürs Fahrzeug brauche. Das andere ist einmal die Logistik des Einkaufs. Das ist auch nochmal vollkommen komplett anders. Also ich sage jetzt mal, für die Feuerwehr haben wir das meiste auf dem Fahrzeug. Da fahre ich quasi, wenn der Melder geht und ich fahre los, sage ich jetzt mal, fahre ich nochmal kurz vorbei und hole Sachen, wo ich weiß, die kurze Ablaufdaten haben. Die haben wir dann nicht auf dem Auto. Die kaufe ich dann quasi bei der Anreise mit ein. Und wenn ich jetzt natürlich für so ein Altstadtfest, da kann ich planen, da kann ich ganz in Ruhe einkaufen und da ist die Logistik eine ganz andere. Ich muss Kühlketten, muss ich beachten. Ich muss mir überlegen, wann kaufe ich was ein, wann, wo stelle ich es und wo lage ich es zwischen, wie kriege ich es kalt hin. Ne? Und da haben wir natürlich auch einen riesen Vorteil mit unserem Fahrzeug, weil wir halt eben eine Kühlung drin haben. Sobald ich Strom habe, brauche ich mir da keine Sorgen mehr drum machen. Ich muss nur sehen, dass ich es kalt hinkriege. Und ob der Einsatz denn ein oder zwei oder drei oder vier Stunden dauert, ist dann vollkommen egal. Und das ist dann auch nochmal immer, sage ich jetzt mal, man muss flexibel sein. Also das geht bei uns nicht so, dass ich jetzt einfach sage, ne, ich fahre irgendwo hin und koche. Weil die Standorte sind oftmals dieselben. Da weiß ich, wo ich mein Strom, Wasser kriege. Dann haben wir aber Sachen, die neu reinkommen. Und dann wird einem zum Beispiel ein Stromanschluss, sage ich jetzt mal, angeboten, der halt eben 300, 400 Meter weg ist. Das geht dann natürlich nicht mehr, weil die Leitungslänge dann zu lang ist. Dafür brauchen wir ein bisschen zu viel Ampere und dann taut das alles nicht mehr hin. Und das sind so Sachen, man muss flexibel sein, man muss sich vorher angucken, man muss so, also da spielt viel mehr sich im Kopf ab als nur das Kochen. Wenn wir so weit sind, dass wir kochen, dann haben wir schon ganz viel geschafft.
Genau, also das heißt, es geht los mit wirklich Planung, von mir aus auch Kalkulation, dann Einkauf, das ist ja gesagt, die Mengenverhältnisse und so weiter, das muss man halt dann alles hinbekommen. Hab mir noch überlegt, sowas wie, genau, du hast schon, also Logistik, dann irgendwie so Timing, wann muss denn was passieren, wann muss ich anfangen, ich brauche Versorgung, ich brauche Entsorgung, ich muss irgendwie, das muss irgendwo ausgegeben werden, mache ich das selber, macht das jemand anders, ich muss den Krempel wieder spülen, Dokumentation, ich brauche Personal und so weiter. Also das heißt, ich habe für mich so das Bild, das sind ganz unterschiedliche Talente, die es da eigentlich braucht.
Ja.
Und die Frage wäre dann auch so ein Stück weit, ist das alles Talent oder kann man das oder muss man das auch lernen?
Es werden ja genug Lehrgänge angeboten. Also es gibt ja einmal den Feldkoch, dann bin ich schon ganz weit. Dann gibt es ja die Betreuerlehrgänge oder natürlich gibt es jede Menge Ausbildungen. Ne? Auch das erste Standardverfahren, was man eigentlich macht, ist ja bei uns man geht zum Gesundheitsamt, damit man erstmal überhaupt seinen Schein kriegt. Ne?
Das heißt, da geht es um die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz, genau, dass man nicht krank in der Küche arbeitet.
Genau, ansonsten darf man eigentlich gar nicht erst in Küchenwagen arbeiten, weil wir nun auch Essen herstellen. Also dann geht das nicht. Wenn ich vielleicht Lunchpakete packe, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber ansonsten das, was wir machen, also unser Personal, was da drin ist, die haben alle so einen Schein. Also das geht auch gar nicht ohne. Ja, das ist viel, was man bedenken muss. Ne? Das ist ganz viel. Auch die Dokumentation, die du eben schon angesprochen hast. Es müssen Allergene aufgeschrieben werden. Es gibt so viele Sachen. Es müssen die Temperaturen beim Kochen, aber dann sind wir schon beim Kochen, dann wird's schon ruhiger. Die Temperaturen müssen dokumentiert werden. Die Ausgabetemperatur muss dokumentiert werden. Ich sage jetzt mal, bislang haben wir es noch nie gehabt, dass ein Gesundheitsamt gestanden hat oder geprüft. Aber ich möchte eigentlich auch immer, wenn mal irgendwas kommt, möchte ich immer sagen, hier, hallo, hier ist meine Rückstellprobe. Guckst du dir an, wir haben alles dokumentiert, also von uns kommt es nicht. Ich will mich selber auch absichern. Also
Rückstellprobe ist quasi, ich heb was auf von dem, was ich hergestellt habe, damit Korrekt. Wenn einer sagt, hier, ich bin krank geworden, dann kann ich sagen, unwahrscheinlich, dass das von uns.
Genau, und die wird 14 Tage im Kühlschrank, wird die aufbewahrt mit Datum und da, wo es halt eben gekocht worden ist. Und damit habe ich immer, ich gehe erstmal von aus, dass bei uns alles in Ordnung ist. So, wenn dann wirklich was passieren sollte, ist das meine Versicherung nochmal. Hier bitte Gesundheitsamt, hier hast du eine Rückstellprobe, nimm die schön gekühlt mit, untersuch sie. Wenn dann was drin war, okay, dann muss man gucken, wie kommt das da rein. Aber erstmal ist das auch eine Sicherheit für uns, dass wir sagen können, hallo, von uns kommt's nicht.
Okay, aber jetzt hast du gesagt, es gibt also auch irgendwie Bildungsangebote beim Roten Kreuz, wo man also das sich mit diesen Verpflegungsthemen beschäftigen kann.
das ist ja auch manchmal ein bisschen in der Kritik. Also quasi du brauchst für alles Mögliche brauchst du Ausbildung und Voraussetzungen und X und Y. Und quasi, gerade wenn Leute neu kommen, kann das vielleicht auch ein bisschen abschrecken im Sinne von, wann kommen die denn mal zum Arbeiten? Also, dass das notwendig ist, glaube ich, das erklärt sich schon daraus, was da ein Stück weit dranhängt und auch an Verantwortung dranhängt. Aber würdest du sagen, kann der Verpflegungsbereich auch eine Chance sein für Leute, jetzt sagen wir mal, da rein zu schnuppern und rein zu wachsen, wenn sie halt zumindest die Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz haben und dann halt unter Anleitung bestimmte Dinge tun, also um relativ schnell aktiv zu werden?
Also, ich würde mal so sagen, die Lehrgänge beim Roten Kreuz, das ist, sage ich jetzt mal, so ein bisschen das Grundwissen, was man so haben muss. Aber das eigentliche, sage ich jetzt mal, die eigentliche Ausbildung, die passiert im Küchenwagen. Also ich sage jetzt mal, ne, da guckt man den Bernd über die Schulter, wie macht er das? Ne? Also man lernt auch viel durch Auge und durch Handeln und dann wird das natürlich auch erklärt. Natürlich, das ist ja genauso, wenn ich eine Ausbildung mache. Also es ist ja nicht nur beim Roten Kreuz so oder beim Kochen so, wenn ich eine Ausbildung mache und glaube, dass ein Auszubildender nur durch die Schule und das, was er in so einem Handwerkerbildungszentrum lernt oder sowas, dass der dann ein fertiger Handwerker ist, das wird es nicht geben. Also der wird das, der muss das im Betrieb lernen, also über Altgesellen oder wie auch immer. Und genauso ist das beim Kochen auch. Der eine zeigt es den anderen, der eine kann dies gut, der andere kann das gut. Und jeder gibt sein Wissen weiter. Das ist ja hier auch kein Geheimlehrgang, sage ich jetzt mal. Also wir versuchen das ja alle gut hinzukriegen. Somit wird das Wissen weitergegeben und dann ist eigentlich die Ausbildung, die eigentliche Ausbildung läuft, glaube ich, hier bei Bernd und der Truppe, die kocht, genau.
Und Bernd, vielleicht kannst du mir sagen, aber ist es andersrum so, ist in eurer Verpflegungsgruppe sind da jetzt viele Menschen, die irgendwie aus dem Lebensmittelberuf kommen oder gar nicht? Also sind da irgendwie gelernte Köche dabei oder Fleischer oder weiß der Geier irgendwas?
Das ist ganz, ganz, ganz gemischt. Also wir haben junge Leute dabei, die kommen aus der Technik, die kommen aus dem Metallhandwerk, wir haben Zimmerleute dabei, ne? Also es ist grundverschieden, aber das ist halt die Lust, solche Sachen einzupacken und mal zu schauen, was bin ich wirklich in der Lage dazu machen oder was macht mir da Spaß, die ganze Sache, ne? Und wenn die ein, zwei, dreimal dabei gewesen sind, dann kristallisiert sich schon raus, was können die gut? Dann sagt der eine, du, guck mal, ich mach mal die Zwiebeln, oder der andere sagt, ich brate die Rauchenden an und schmecken die auch mal gewissensmäßig mit dir zusammen ab, ne? Und dann, das ist so eine, ja, Situation, wie eben schon beschrieben worden ist, der eine lernt vom anderen, ne?
Was ich auch ganz wichtig finde bei der Gemeinschaft, also es müssen jetzt nicht alle kochen können. Also es muss nicht jeder der große Koch sein oder wie auch immer. Es muss auch nicht jeder die, sag ich jetzt mal, die Kochbücher in Intus haben oder wie auch immer. Wir haben auch eine Spülmaschine, die muss mit bedient werden oder was. Wer da Spaß zu hat, sag ich jetzt mal, der kann auch eine Spülmaschine bedienen. Also sag ich jetzt mal, wir sind total vielfältig. Also das ist auch das, was ich eben gesagt habe. Wir haben ganz viel Technik zum Beispiel, dass die meisten, sag ich jetzt mal, die einfach nur so einen Kocheinsatz sehen, machen sich da gar keine Gedanken drüber, ne? Also man sieht eigentlich nur immer das Kochen, sage ich jetzt mal, und das Ausgeben, aber da hängt noch eine ganze viele Ecke hinter. Also wir haben Leute, die, sage ich jetzt mal, Elektriker, die machen die Elektroanschlüsse, wir müssen Gasflaschen anschließen, wir müssen diese Spülmaschine bedienen, wir müssen Spülmittel aufstellen, man muss die Abflüsse legen, das ist alles, sage ich jetzt mal. Es ist nicht immer nur das Kochen, also, ne? Und das lernt auch jeder vom anderen. Und das sind auch diese Sachen, was du eben schon angesprochen hast. Je öfter ich das mache, desto mehr Übung kommt da rein und desto mehr Leute wissen auch, wie es geht.
Jetzt so ein bisschen aus eigener Erfahrung, also gefühlt ist ja so, das Küchenteam sind die Ersten, die kommen und sind die Letzten, die gehen. Ist da was dran?
Das ist wirklich so. Also wir fangen meist morgens um 6 Uhr treffen wir uns und dann machen wir die Fahrzeuge fertig, laden alles auf, gucken, haben wir alles drauf auf den Fahrzeugen und dann fahren wir los. Meistens sind wir die Ersten auf den Standorten, wo wir hinfahren, wo wir halt die Verpflegung zubereiten müssen und gucken erstmal, wo können wir uns hinstellen und wir fangen als Erste an und hören zum Schluss auf mit dem Reinigen, wieder aufwickeln der Schläuche, spülen der Schläuche, verlassen alles wieder und sind dann abends um 8 wieder zu Hause. Also das ist dann schon mal ein 12-Stunden-Tag gewesen, ne?
Genau, und also klassischerweise ist auch so, also ich kenne das auch, dass man dann wirklich, also man merkt so tagsüber gar nicht, weil man halt im Flow ist und irgendwas zu tun ist und so, aber der Körper teilt einem dann irgendwann schon mit, dass jetzt wirklich gut ist und man ist dann wirklich.
Ja, man hat dann so das Gefühl und sagt, Mensch, heute habe ich was geschafft. Und man hat auch wirklich eine Sache erledigt und ist dann auch ein bisschen, selbst auch ein bisschen erledigt dann danach. Das ist auch wirklich so.
Würdest du sagen, dass das irgendwie
den Leuten jetzt vielleicht auch, die Verpflegung dann bekommen, ist es denen bewusst? Also wird das auch irgendwie anerkannt, zu sagen, ja krass, die sind da irgendwie schon ewig auf den Beinen, oder ist es im Wesentlichen Hauptsache, ich habe hier pünktlich was auf dem Tisch, der Rest ist mir wohl?
Nein, man erntet schon Anerkennung, man wird schon auch mal gelobt für die Sache, dass du dich hier so stehst und dass du das so machst, und die wissen auch, man ist der Erste und mehr oder weniger dann mit einer der Letzten, die dann abschließt. Ne?
So, jetzt habt ihr das ja vielleicht sogar schon vorher gewusst. Wieso ist man dann so drauf und macht das dann tatsächlich? Wenn man sagt, dann bin ich der Erste, der kommt, und der Letzte, der geht. Was ist denn da spannend dran?
Ja, das ist halt das so ein bisschen, die Anerkennung, die Lust am Helfen, hätte ich beinahe gesagt. Also ja, das ist...
Das ist die Kameradschaft, das Zusammenarbeiten, das Zusammensein. Nach den Anfängen, wenn wir aufgebaut haben und der erste Kessel ist am Kochen, beziehungsweise ist auf dem Wege zum Kochen zu kommen, dann wird sich an den Frühstückstisch gesetzt, gemeinsam gefrühstückt. Und das ist es, was die Leute zusammenhält. Das ist schön. Und nachher sind wir kaputt, aber es ist ein schönes Kaputtsein. Ne? Ist doch so.
Ja, und wir arbeiten ja nicht nur, wir haben auch Spaß an der Arbeit, sage ich jetzt mal. Wir flachsen auch rum bei der, man muss sich auch nicht immer, sage ich jetzt mal, also das macht auch die Mischung der Truppe, man muss sich nicht immer so ernst nehmen, ne, man muss auch mal selber über sich lachen können. Also ich habe es auch schon mal gebracht, sage ich jetzt mal, und habe versucht, Erbsen zu kochen und habe den Hahn unten offen gehabt, ne, im Küchenwagen. War auch sehr lustig, mir ist praktisch das, was ich reingekippt habe, direkt auf die Füße gelaufen, aber... Dann ist das so, ne? Ärgert man sich zwar, aber hinterher haben wir drüber gelacht und ist gut, ne? Also, das sind so Sachen, man muss sich vielleicht selber nicht so ernst nehmen, man muss Spaß haben, man muss auch den anderen lassen. Die Gemeinschaft, wie Ingrid schon sagte, die Kameradschaft. Und das ist der Spaß an der Freude.
Das ist dann auch Stress, ja, den ganzen Tag über, aber das ist dann halt vielleicht positiver Stress, der also auch andere Stresshormone ausschüttet, die wie der berufliche Stress, sage ich mal so, ne? Also das ist, und was Ingrid sagt, die Kameradschaft ist ja sicherlich auch ein ganz großer Punkt. Ne?
Mhm. Also das heißt, macht auch einen Unterschied, mit wem man das zusammen macht.
Auf jeden einfach. Fall, ja.
Wir waren vorher schon mal da, also wann gibt es Eintopf, wann gibt es aufwendigere Gerichte? Ihr habt doch schon ein bisschen gesagt, wovon das abhängt. Ich hätte noch so eine Theorie, dass das ein Stück weit natürlich, also wie viel Vorlauf habe ich oder ist es jetzt ad hoc, vielleicht... So, wie ist so die Konstellation? Ich fand einen Aspekt spannend, den du gesagt hast, wenn man halt spät informiert wird, das habe ich auch noch, wenn es dann darum geht, wie spielt man das eigentlich mit anderen Einsatzstrukturen zusammen. Eine Theorie von mir wäre noch, am Schluss geht es auch ein bisschen um das Budget, also welche finanziellen Möglichkeiten habe ich denn? Könnte sein, dass für eine Veranstaltung, keine Ahnung, eben ein Ansatz geplant ist, von mir ist irgendeine Übung, sind so und so viel Euro für die Verpflegung zur Verfügung, da kann ich halt eben mehr oder weniger machen. Vielleicht auch abhängig von der Qualität der Lebensmittel, die ich da einsetze.
Das, natürlich. Das ist, sage ich jetzt mal genau das, was wir eben schon gesagt haben. Was gehört alles zum Kochen dazu? Das gehört mir dazu. Also ich sag mal, wir haben ja auch, wenn wir zum Beispiel Konzerte haben, auf Kanzlerweise oder wie auch immer, und verpflegen jetzt unsere Einsatzkräfte selber, sage ich jetzt mal. Das ist eigentlich die Königsdisziplin, wo man dann wirklich sich hinsetzen kann, kann sich überlegen, so was mache ich. Was kostet das? Dann kriege ich also ganz klares Budget vorgegeben und dann muss man gucken, was brauche ich für so ein Gericht, was kostet das und wie viel kommt da nachher bei rum? Und da geht es ja nicht darum, einen Gewinn zu erzielen, sondern möglichst ganz dicht an den Preisrahmen zu kommen, den man da kriegt, und möglichst richtig gute Sachen auf den Tisch zu stellen. Weil, sage ich jetzt mal, die Kameraden danken sein und die möchten ja auch gut verpflegt werden. Bei Sachen, sage ich jetzt mal, wo man auch draußen, wie gesagt, wir machen das wirklich mehr nach Werbung. Also ich sag jetzt mal, wir nehmen für so eine Erbsensuppe, sage ich mal, das Geld, dass wir, natürlich haben wir unseren Warenwert wieder raus, aber man darf nicht vergessen, wir haben da ein Equipment stehen, das kostet richtig Geld. Das kostet auch in der Unterhaltung richtig Geld. Und ich würde mal behaupten, dass bei unserem Verpflegungstrupp, also da, schade, dass jetzt der Kollege nicht da ist, also der ist auch gleichzeitig Kassierer bei uns im Ortsverein, wenn wir das alles zusammenrechnen, ich glaube nicht, dass da was bei überbleibt bei unserer Nummer, weil wir, sage ich jetzt mal, das muss man auch mal sagen, das sieht man auch nachher an dem Equipment, wenn wir darauf zu sprechen kommen, was wir als Ortsverein in diese Gruppe investieren, das werden wir nicht rauskochen. Also das ist eigentlich nicht möglich. Also wir haben, sage ich jetzt mal, die Latte schon ziemlich hochgehängt mit dem, was wir da stehen haben. Und natürlich versuchen wir immer unseren Warenwert rauszukriegen. Wir versuchen, dass wir einigermaßen so plus minus null sag ich mal, am Jahresende aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Das ist natürlich immer Ziel der Sache, aber wir werden niemals einen großartigen Gewinn erzielen. Also das ist aber auch nicht gefordert. Also es sind die erste Vorsitzende oder irgendjemand im Ortsverein, der sagt, ihr müsst jetzt Gewinn erzielen. Wir müssen sehen, dass wir wirklich, sage ich jetzt mal, unser Fahrzeug erhalten können, dass wir plus minus null rauskommen. Also aber auch dafür muss man rechnen. Also ich kann natürlich, und das Risiko ist ja auch immer das, was wir tragen, wenn wir jetzt angenommen so eine Pull-Pork-Geschichte machen, was wir jetzt auch in Münster gemacht haben auf dem Tag, da ist es noch relativ, weil ich weiß, wie viele Helfer da sind und dass die wirklich dann alle bei uns essen. Aber wenn ich jetzt sowas habe, bei größeren Veranstaltungen, wo man sagt, Mensch, könnt ihr nicht uns da verpflegen oder wie auch immer, und dann ist das ein Regentag und es kommen keine Zuschauer oder irgendwas, dann habe ich diese Braten da liegen und ich werde sie nicht los. Und dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, bei welcher Veranstaltung kannst du das jetzt noch zeitnah mit verwenden, weil ansonsten habe ich auch ein Verfallsdatum. Ne? Und dann sind wir wieder bei der Lagerung, die richtig ist. Aber das ist immer auch unser Risiko. So, und dann ist das natürlich schön, dann habe ich vielleicht mal bei einem Kochtermin habe ich ein bisschen was über, sage ich jetzt mal, aber dann kann es beim nächsten Kochtermin sein, dann habe ich meine Kessel voll mit Erbsensuppe und mit einmal scheint die Sonne da und ich habe 35 Grad. Da haben die Leute auch nicht unbedingt den riesen Appetit auf Erbsensuppe, ne?
Du hast gerade Münster erwähnt, das kann man vielleicht noch offenlegen, da haben wir uns ja kennengelernt beim Freiwilligen- und Ehrenamtstag, und für die Hörerinnen und Hörer, auch dazu gab es ja eine Folge im August 2024. Nochmal zu dem finanziellen Aspekten oder zu dem Preis. Gibt es eine Chance? Also welche Rolle spielt die Qualität der Lebensmittel? Du hast schon gesagt, man versucht schon, dass die Leute was Anständiges zum Essen bekommen. Habe ich da eine Chance, irgendwie regionale Produkte einzusetzen, oder ist das illusorisch bei den Preisen, die da?
Also wir versuchen immer frisch zu kochen, also davon erstmal ab. Also so weit, wie das zeitlich geht. Ne? Also wir haben eben mal kurz auf dem Weg hierher gesprochen, wie man ganz früher, also ganz, ganz früher mal so eine Erbsensuppe gekocht hat. Das wird heute natürlich nicht mehr so gemacht. Also Das wäre illusorisch, wenn ich sage, wir schälen jetzt die ganzen Kartoffeln, wir weichen die Erbsen ein oder wie auch immer. Ne? Das geht natürlich nicht, aber trotzdem versuchen wir immer noch frisch zu kochen. Also wir kochen noch mit richtigen Erbsen. Also ne, dann, aber ich sag jetzt mal, das geht stellenweise gar nicht. Aber wir versuchen es trotzdem. Wenn wir zum Beispiel für diese Konzerte kochen, haben wir zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, das haben wir mit anderen Kameraden gemacht. Also wir haben nicht nur alleine gekocht, wir haben hier im Kreisverband noch einen Verpflegungstrupp, also mit denen arbeiten wir dann auch zusammen. Und da haben wir so eine Curry, nee, was war denn das? Curry-Eintopf, sage ich jetzt mal, gemacht. Ich glaube, so ein Currytopf, ich glaube, so viel Paprika habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. So, und da sind natürlich kommen da frische Paprika rein. Und natürlich versucht man das alles, aber es muss halt eben zeitlich gehen. Da habe ich den Vorteil, ich kann es planen. Das war das, was wir eben gesagt haben. Ich kann mir überlegen, was ist preislich drin. Und natürlich versucht man dann frisch zu kochen und alles, das möglichst viel frisch zu machen. Es gibt aber übrigens auch Sachen, wo das frische Produkt auch zu Problemen führen kann. Zum Beispiel bei so einer Erbsensuppe mache ich da zu viel von den ganz frischen Zwiebeln rein. Dann wird die ein bisschen süßlich. Was eigentlich keiner will. Also da muss ich dann auch schon wieder gegensteuern. Ne? Nehme ich gefrorene Zwiebeln, wird es nicht ganz so sehr. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht, weil sonst kriege ich gleich Schelle, so dass ich hier Rezepte verrate.
Oh ja, das ist ein streng gehütetes
Ja, genau. Das ist, ja, weil man muss da hinkommen. Weil ich sage jetzt mal, also eine süße Erbsensuppe ist also nicht unbedingt zielführend. Und wenn ich halt eben ganz frische Zwiebeln, wenn ich die richtig anbrate und was und tue die da rein, Da wird dann, man merkt, dass das wird süßer, ne? Mhm. Die Mischung macht's.
Ja, genau. Bevor wir zu den Rezepten kommen, also.
Nee, da kommen wir nicht zu.
nee, abstrakter, nicht. Ja. Das ist Bonusmaterial, da muss man, genau. Aber, also, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt mal so drei Gerichte definiert und so, also, wo man sagt, okay, wenn es schnell gehen muss, dann machen wir das. Kann man insgesamt sagen, gibt's so ein, ich sag jetzt mal, so ein Repertoire, wo man sagt, naja, das sind jetzt so die, weiß nicht, 10 Gerichte, die wir halt typischerweise machen. Also gibt es so Klassiker oder kann man das nicht sagen?
Also was definitiv der Klassiker ist, wie immer gesagt, diese Erbsensuppe. Was jetzt zum Klassiker wird, ist auf jeden Fall unser Pulled Pork Burger. Wir haben auch schon hier Gulasch gemacht, ne, mit Nudeln. Also diesen Kram Hühnerfrikassee haben wir schon gemacht. Aber jetzt mal sage ich jetzt mal der absolute Klassiker, und das mag jetzt hier am ländlichen Bereich liegen, wie auch immer, das ist mir auch vollkommen egal, das ist wirklich diese Erbsensuppe. Ne? Also wir haben ja auch selber schon mal gesagt, wir wollen ja auch nicht immer Erbsensuppe kochen. Aber es ist wirklich nicht nur das Risiko, sage ich jetzt mal, dass wir es nicht loswerden, es ist auch das Risiko, dass die Leute uns wirklich fragen, habt ihr einen oder mehr, wo ist die Erbsensuppe? Ne? die wird gefordert. Und ich sage jetzt mal, aber wir kochen natürlich nicht nur immer Erbsensuppe, das ist so.
Genau, und jetzt, wir reden natürlich nicht über Rezepte, aber habt ihr quasi schon so ein Rezeptbuch, um zu sagen, okay, egal, wer jetzt heute
dran ist? Also bei uns auf diesem GW-Mampf ist ein Ordner und da sind schon die Rezepte abgeheftet, ja. Also so, dass auch jemand, sage ich jetzt mal, der nicht unbedingt jetzt, ich sage jetzt mal, wenn jemand ganz Fremdes kommen würde, der könnte zumindest versuchen, diese Erbsensuppe nachzukochen. Also da steht schon drin, was da reinkommt. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, ein bisschen abschmecken und so. Natürlich, die Rezepte sind zu den Leuten, sage ich jetzt mal, die zur Kochgruppe gehören, frei zugänglich.
Das Vertrauen ist quasi da. Ja. Okay. Genau, und jetzt, du hast den Pulled Pork Burger ja schon angesprochen, den habe ich ja auch genießen dürfen in Münster. Sag mal kurz, wie kann man sich das vorstellen, was hängt da dran? Also klar, Pulled Pork ist irgendwie logisch, aber was bedeutet das für euch in der Vorbereitung und was hängt da alles dran?
Der klassische Pulled Pork Burger, so wie wir ihn machen, sage ich jetzt mal, ist eigentlich, das ist ein ganz entspanntes Kochen, weil das ein Sous-Vide-Garn ist. Das eigentliche Pulled Pork ist fertig im eingeschweißten Beutel. So, und wenn wir jetzt wirklich zum Einsatz fahren, wird der große Kessel, also wir haben so einen 60-Liter-Kessel bei uns auf dem Fahrzeug, der wird dann eben halb voll mit Wasser gemacht und dann kommen die Braten da rein und dann werden die Sous-Vide gegart. Und das Eigentliche, was dann nachher kommt, ist der Krautsalat, den machen wir selber. Also der wird dann frisch gemacht, das ist das, was wir morgens machen. Aber sage ich jetzt mal, das eigentliche Fleisch für diese Geschichte, sage ich jetzt mal, das ist an dem Tag, wo wir es ausgeben, ist das wirklich eine ganz, ganz relaxte Sache.
Ja gut, du musst natürlich auch sehen, wir machen schon was dazu. Die Burgerbrötchen werden geröstet.
Genau.
Das Fleisch wird nochmal nach dem Garen, zweieinhalb Stunden ist es in diesem Wasserbad, das auch nicht kochen darf, sondern 80, 90 Grad und dann ist gut und dann wird es auseinandergezupft, nochmal ein bisschen verfeinert.
Zählt nicht so viel, sonst machst du noch
was. Verfeinert. Und wie gesagt, der frische Salat dabei, Krautsalat selbst gemacht, den haben wir natürlich nicht selber geschnibbelt, aber den lassen wir dann schnibbeln und schmecken dann auch ab und machen dann das Dressing dazu und das ist ja schon eine runde Sache. Ne?
Genau, und zu dem Pulled Pork Burger gab es ja auch eine, ich glaube, eine vegane Variante sogar, zumindest vegetarisch. Welche Rolle spielen denn so, sagen wir mal, Wünsche oder Vorlieben oder Unverträglichkeiten oder irgendwelche weltanschaulichen Speisevorschriften für der VerpflegungsteilnehmerInnen, wie wichtig ist das für euch? Also ist das was für euch ganz klar ist und man sich auseinandersetzen muss oder ist das so, oh, muss das sein? Was ist da?
Ja, bin ich jetzt ja aber eine gespaltene Persönlichkeit, ne? Also,
Fleisch ist mein Gemüse.
Ja, Fleisch ist mein Gemüse auf jeden Fall, aber natürlich momentan, also nicht momentan, es wird ja immer mehr mit dem Vegan. Natürlich machen wir uns da Gedanken drüber, aber der größte Teil ist wirklich, also zumindest hier bei uns in der Bevölkerung, das ist nicht viel. Also wenn wir zum Beispiel, wir haben es auch mal gemacht, wir haben wirklich eine vegane Erbsensuppe angeboten, ne? Das können wir uns schenken. Die drei Portionen, die wir da verkauft haben, das lohnt, also es lohnt nicht. Also das ist sowieso immer Zusatzgeschäft. Jetzt bei dem Burger, da hat ja der Kamerad, die hat er zu Hause, also wirklich die Patties selber in der Pfanne hat er die erstmal schon mal fertig gemacht, weil die könnten wir in dem Wagen natürlich auch machen, aber da hätten wir gar nicht die Zeit für.
Also die veganen Patties jetzt.
Die veganen Patties, die hat er also zu Hause ne, selber gemacht, hat die schön gekühlt mitgebracht und dann haben die quasi im Wagen haben wir die dann nochmal erwärmt, sag ich jetzt mal so. Ne? Und ich habe selber einen probiert, die waren auch lecker, aber ich würde trotzdem bei dem Fleisch bleiben, aber natürlich macht man sich da einen Kopf drüber. Was extrem, ich will nicht sagen nervig ist, aber was wir auch gar nicht so unbedingt beeinflussen können, sind diese ganzen Allergene. Also wer mal so einen Zettel mal geschrieben hat und hat das mal gemacht, der fällt echt in den Rücken, wenn der von so einem Brötchen mal die Allergene sieht, weil da, man schreibt vorher alles raus, holt sich jedes einzelne Tütchen, jedes einzelne Ding holt man sich her und schreibt die Allergene raus, hat dann da 6, 7 Stück stehen und dann nimmt man sich von so einem Brötchen, sieht zum Bäcker und fragt, ich brauche die Allergenliste von deinem Brötchen und dann kommt der mit so einer, ich sage es jetzt mal so, mit so einer Klopapierrolle an. Also das ist der Wahnsinn und das ist Sachen, da habe ich keinen Einfluss drauf. So, ich kann es nur aufschreiben, wenn jemand fragt, kann ich ihm sagen, was da drin ist. Aber ich sage jetzt mal, ich habe zumindest jetzt bei unseren Sachen, die wir so kochen, sage ich jetzt mal, habe ich wenig Einfluss auf die Allergene. Natürlich kann man Sachen weglassen, aber die Frage ist jetzt, für wie viele Leute lasse ich es weg und was passiert dann geschmacklich? Ja. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, es tut mir leid. Also wer Allergiker ist, der ist schon schwer, gar kein Thema. Ich habe da auch vollstes Verständnis für. Wir versuchen natürlich auch irgendwas dahin zu stellen, sage ich jetzt mal, wo weniger Allergene drin sind. Aber ich sage jetzt mal, in den normalen Sachen, die wir jetzt so haben, sind auch relativ wenig Allergene drin. Aber es sind so wie Senfkörner oder was?
Ja, genau. Also ich bin halt immer abhängig von den Zutaten. Und der Hintergrund ist quasi, es gibt so Allergene, die sind kennzeichnungspflichtig. Das heißt, ich muss quasi, also im Zweifelsfall spätestens, wenn jemand wissen will, aber im Zweifelsfall müsste ich sagen, okay, heute gibt's Pulled Pork Burger. Da ist übrigens folgendes Allergen drin.
So, korrekt.
Ganz interessant vielleicht, weiß nicht, wie das in NRW ist. In Bayern gibt's bei den Betreuungseinheiten eigentlich gar nicht so sehr für Dritte, sondern vor allem auch zur Eigenverpflegung gibt's so, ich sage jetzt mal, große Tütensuppen. Und die sind tatsächlich genau so ausgewählt, dass die keine kennzeichnungspflichtigen Allergene haben. Jetzt könnte man sagen, so schmeckt das Zeug auch. Aber das ist natürlich genau so ein Punkt. Ich sage, okay, ich muss da jetzt nicht groß rumtun, sondern im Zweifelsfall kann ich davon ausgehen, dass sind keine kennzeichnungspflichtigen Allergene drin. Aufkochen, fertig ist die Laube.
Würden wir bei uns machen, wenn wir einen Verpflegungsfall hätten, sage ich jetzt mal für irgendwie, ich sage jetzt mal für mehrere Tage jetzt Flüchtlingscamp oder wie auch immer. Dann könnte man sicherlich, also ich sag jetzt mal, die Großhändel, also so ein Großhandel hat sowas vorrätig. Das würde ich dann holen, dann würde man es auch machen. Aber rein schon, ich sag jetzt mal, wenn wir das jetzt hier für irgendwelche Veranstaltungen machen würden, selbst bei unseren Helfern, ich weiß nicht, also wer sowas schon mal probiert hat, weiß wirklich, wie es schmeckt, das ist genau das, was du nicht gesagt hast. Und wenn ich mir überlege, was wir jahrelang jetzt aufgebaut haben, mit, sag ich jetzt mal, geschmacklich oder wie auch immer, sag ich jetzt mal, ich glaube schon, dass wir auch einen kleinen Ruf haben, ne? Auch hier bei uns im Kreis, das mit so einer Suppe wieder runterzuziehen. Ja. Weil ich weiß nicht, ob ich das überhaupt möchte. Also ich würde es machen, wenn ich da jetzt Leute habe, die wirklich, die sind darauf angewiesen, dass sie was zu essen kriegen. Natürlich, dann muss man es machen. Es geht ja auch gar nicht anders. Aber wenn das jetzt eine Veranstaltung ist, sage ich jetzt mal, wie hier unser Altstadtfest oder wie die Ladermeile oder wie auch immer. Erstmal, ich würde es nicht loswerden. Ich würde auf dieser Tüte sitzen bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Und zum anderen, derjenige, der es dann probieren würde oder würde es essen, der wird grundweg enttäuscht von uns. Und das möchte ich nicht.
Ihr habt ja am Beispiel von diesem Pulled Pork Burger, könnt man ja sagen, vielleicht kann das so ein Weg sein zu sagen, ich habe quasi sowas Modulares. Also wo ich sage, das kann ich in der Variante oder in dem Fall quasi, es ist, wie soll ich sagen, niemand benachteiligt, sondern es haben alle einen Burger zu essen und in dem einen Fall ist halt ein veganes Patty drin und im anderen Fall ist halt Pulled Pork drin. Und der
bei den Allergenen hätten wir aber das Problem mit dem Brötchen.
Ja,
müssen wir das Brötchen weglassen.
Das stimmt, da hast du recht, aber jetzt um vielleicht nochmal die Ernährungsgewohnheiten anzuschauen und ihr hattet ja tatsächlich auch so einen eigenen Coleslaw-Salat, glaube ich, für die Veganer auch gemacht, irgendwie, weiß gar nicht, was war da? Da gab es eine Salatvariante.
Wir hatten eine andere Soße drin, also ein anderes Dressing, was vegan war und damit was für Veganer geeignet, genau. Weil sonst hätte es wenig Sinn gemacht, wenn wir den Krautsalat von dem so einen normalen Pulled Pork genommen hätten und hätten das vegane Patty raufgemacht, dann macht es keinen Sinn, ne? Also muss man das dann auch machen.
Dann knüpfen wir an das an, was ihr vorher gesagt habt. Also wenn wir für viele Leute kochen, dann gibt es eine bestimmte Verantwortung, insbesondere was die Hygiene angeht, weil eben für den Fall, dass da irgendwas schief geht, halt potenziell viele betroffen sind. Also nicht so wie zu Hause, wenn halt vier Leute Durchfall haben, sondern da habe ich halt potenziell sehr viele. Das eine sind so ein paar rechtliche Themen, da kommen wir gleich noch dazu, aber wie geht ihr denn eher jetzt so von der Rolle oder von dem Gefühl damit um? Weil ich meine, ihr macht es ehrenamtlich so und dann machen wir das für 200 Leute und ja, wenn da was schief geht, ist es auf jeden Fall nicht gut. Also wie soll ich sagen, lastet es schwer auf einem, wo man sagt, oh, jetzt muss ich aber aufpassen? Oder ist es so, dass man sagt, ja, mei, ich bemühe mich halt, das zu tun, wie du es vorher auch schon beschrieben hast, Dokumentation und so weiter. Und vielleicht werde ich es nicht komplett ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch.
Erstmal achtet jeder auf den anderen. Also ich sage jetzt mal so eine Nummer, wie von wegen, du kommst von draußen rein, hast die Hände nicht desinfiziert. Muss nochmal gerade, so. Einmal achtet jeder auf den anderen und es gibt ein paar Sachen, sage ich jetzt mal, die sind extrem wichtig und wenn man darauf achtet, kann eigentlich nicht ganz viel falsch laufen. Bleiben wir einfach mal bei der Erbsensuppe. Ich nehme einfach mal wieder die Erbsensuppe. Wenn ich die Erbsensuppe mit der richtigen Temperatur ausgebe, das heißt nicht so ein lauwarmes Ding, was irgendwo bei 50, 55 Grad hinköchelt, dann darf ich die eh schon nicht mehr ausgeben, auch wenn ich die lange in so einer Thermophore habe oder wie auch immer. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich eine Erbsensuppe zu einer vernünftigen Temperatur, also über 80 Grad, weit über 80 Grad ausgebe, da kann nicht ganz viel passieren, sage ich jetzt mal so. Ne? Also wenn die lange genug die Temperatur hatte, ist das, also da bin ich relativ beruhigt. Deswegen sage ich jetzt mal so Sachen wie Hühnerfrikassee und so. Das ist, wenn jetzt jemand unbedingt möchte, machen wir das. Aber ich sag mal so wie Hühnchen und so, da ist es dann natürlich nochmal viel wichtiger. Gerade auch, wenn die Hühnchen, wenn da irgendwas geschnitten wird oder so, die Brettchen, wie auch immer, haben wir aber auch einen riesen Vorteil. Wir haben unsere Spülmaschine, dann kommen die da rein und dann kriegen die richtig Temperatur und dann ist auch alles tot. Natürlich müssen immer Sachen beachtet werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da nachts nicht drum schlafen kann. Also absolut nicht. Also ich bin eigentlich immer, also zumindestens, Bernd kann da gleich nochmal was zu sagen, also ich habe bislang noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn wir irgendein Essen ausgegeben haben. Hätte ich das, würde ich es nicht machen. Dann würde ich es auch nicht ausgeben. Also die Frage erübrigt sich für mich jedenfalls jetzt. In meiner Welt erübrigt sich sie, weil dann würde ich es nicht machen.
Also gewisse Sachen muss man schon beachten, was Jens eben schon sagte. Also Temperatur ist ganz wichtig. Es muss dann halt schon richtig aufgekocht sein. Es muss mindestens eine Viertelstunde bei brodelndem Kochen gegart werden. Die Sachen vorher müssen in Ordnung gewesen sein. Die Bretter, wo ich drauf schneide, müssen top sein. Das dürfen keine Holzbretter mehr sein, wie es früher mal war. Die Löffel dürfen keine Holzlöffel mehr sein. Es sollen alles, ja, halt VA-Sachen sein, wo wir mitarbeiten.
VA ist Edelstahl, ne?
Edelstahl, ja. Und somit denke ich auch, was Jens sagt, wenn wir selbst ein gutes Gefühl dabei haben und das selbst auch essen und denke ich mal, müsste es eigentlich mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht in Ordnung wäre.
Okay, aber das heißt, was man schon sieht, also erstens, euch ist es sehr bewusst, ihr nehmt es auch sehr ernst und du hast ja gerade ein paar Beispiele genannt, das heißt, das sind ja alles so Vorgaben oder Regeln oder Maßnahmen, um das Risiko eben gering zu halten. Aber da muss ich mich natürlich auch damit beschäftigt haben und das muss ich halt im Zweifelsfall auch wissen. Also so, keine Ahnung, wenn eben für Hackfleischverarbeitung oder für Geflügelverarbeitung, da gibt's halt Regeln, wie macht man sowas? Und das muss ich mir alles drauf schaffen.
Korrekt. Wir haben aber auch noch, sage ich jetzt mal, wir haben unsere eigenen Formulare. Also wir haben die abgewandelt. Also es gibt ja Sachen, die man in den Lehrgängen auch kriegt vom Roten Kreuz. Also wir haben das Wichtige runtergenommen, also was wir für richtig. Und wir haben also quasi, ich sage jetzt mal Ausgabetemperatur. Bei uns steht auf dem Formular die Ausgabetemperatur mindestens so und so viel Grad, mindestens die Zeit. Das heißt, wenn jemand jetzt sich unsicher ist und weiß jetzt nicht, habe ich es richtig gemacht, den gucke ich einfach auf mein Formular, wo ich es eh eintragen muss und da steht's drauf. Also von daher sage ich jetzt mal, hat man viele Sachen auch nochmal erschlagen, indem man es dokumentiert, weil es auf der Dokumentation aber oben nochmal draufsteht. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es bei den normalen Formularen so überall ist, aber wir haben es jetzt so gemacht. Und ja, andere Sachen, Hackfleisch, Kühlkette. Natürlich, es muss eine Kühlkette eingehalten werden. So, wenn mir das Zeug war, dann kann ich es nicht mehr verkaufen, dann geht's nicht. Dann ist das so. Also wir haben ja auch, du hast ja den Wagen eben gesehen, wir haben ja auch so einen Kühltresen. Bei uns kommen zum Beispiel die Brötchen, die werden angeboten. Wenn die jetzt einmal rot gegangen sind, nehmen wir die und packen die bei uns in den Kühltresen. Und somit ist wieder die Kühlkette gegeben. Also mehr geht nicht. Ja. Also jedenfalls nicht, also zu dem normalen, ich habe keinen Kühlraum oder wie auch immer. Ich habe nur meinen Wagen, das ist ein Kühlraum hinten, das Hackabteil und mehr geht nicht.
Genau, dann habt ihr vorhin schon erzählt, also die Menschen, die das tun in der Verpflegungsgruppe, die haben alle so eine Belehrung vom Gesundheitsamt. Das heißt, die gehen auch tatsächlich zum Gesundheitsamt, werden da belehrt nach diesem, weiß gar nicht, was das ist, wird mich die Arbeit schimpfen, aber 43 oder so, Infektionsschutzgesetz. Wir ergänzen es in den Shownotes. Und das heißt, da ist ja so ein, das ist ein in der Regel ein vom Gesundheitsamt beauftragter Arzt, der das erzählt, was man da, worauf man achten soll, dass man nicht in der Gemeinschaftsverpflegung tätig ist, wenn man Durchfall hat und so. Also so ein bisschen so ein, sei dir deiner Verantwortung bewusst. Vortrag ist es, oder?
Ja, die machen das sich auch schon einfach beim Gesundheitsamt, ne? Möchte ich mal so sagen. Hallo Gesundheitsamt. Nee, also das ist also dieser, da wo wirklich jemand gestanden hat. Also ich habe diesen Lehrgang schon öfter gemacht, weil man lange dabei ist. Also früher hat da mal jemand gestanden, hat einem das erzählt.
Korrekt. Also jetzt guckst du Video.
Korrekt. Heute ist jemand da, sagt, schönen guten Tag, schön, dass Sie alle da sind. Geben Sie mir mal Ihre Namen, ne, damit ich schon mal die Listen fertig machen kann. Und dann spielt da ein schönes Filmchen ab.
Ja, genau.
Der sagt dann natürlich
auch online machen.
Ja, der sagt dann natürlich nochmal so ganz kurz, ja, und wenn sie dann schwer erkältet sind, ne, wäre schön, wenn sie nicht gerade aus Brötchen husten oder so ähnlich. Jetzt mal ganz böse gesagt, das war ein Scherz. Das machen die natürlich nicht. Der erzählt schon ein paar Worte, aber in der Regel sage ich jetzt mal, dass da jemand steht und erzählt das. Nö. Das ist also, dass das spielt ein Filmchen, sage ich jetzt mal, aber in diesem Filmchen wird natürlich alles das erzählt, sage ich jetzt mal, was was er früher auch erzählt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass das...
Genau. Aber im Zweifel, es geht ja wirklich darum, also die Leute zu sensibilisieren und halt bewusst zu machen, eben, das ist kein Spaß, man muss da halt ein bisschen aufpassen.
Und das wird gemacht, das ist definitiv so. Und die Leute, die wir da ja auch hinschicken, die möchten ja auch kochen, die wissen ja auch, was sie dann mit diesen Scheinchen da mal irgendwann machen wollen und was sie dann auch dürfen. Und die sind natürlich auch interessiert und die hören dann auch zu, natürlich.
Genau, ich hatte mir das in der Vorbereitung nochmal aufgeschrieben und ich habe tatsächlich gesehen, ihr habt das auch auf der Webseite stehen, deswegen kann ich das jetzt auch guten Gewissens fragen. Also es gibt ein Konzept, das hat auch mit Dokumentation zu tun, und zwar heißt es Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP. Was hat es denn damit auf sich? Was wollen die damit?
Das ist die Bibel einer jeder Küche. Also da ist ja in dem HACCP ist ja ganz klar geklärt, was man in der Küche macht und was man nicht macht. Wann man Handschuhe anziehen muss, wann nicht. Wenn man eine Kopfbedeckung, eine Haarbedeckung, wie heißt das denn richtig? Also die Kopfbedeckung tragen muss. Also alles das steht in der HACCP drin. Es steht auch drin, wie ich mir die Hände desinfizieren muss. Das ist eigentlich die Bibel einer Küche.
Okay, also das heißt, das ist eins der Basics von dem Know-how, was man eben in der Gemeinschaftsverpflegung praktischerweise braucht.
Ja, dafür muss man aber jetzt auch sagen, da muss man leichte Abstriche machen. Also wer sagt, also ich sag jetzt mal, da muss man auch mal ganz ehrlich sein, also HACCP, alles gut, aber ich kann einen Boden in einem Einsatzfahrzeug, sage ich jetzt mal, was ein Küchenwagen ist oder in so einer Feldküche ist, kann ich natürlich nicht mit einem Fußboden von einer Küche vergleichen. Wer das glaubt, dass wir das so gemeint haben, ist dann haben wir uns nicht richtig ausgedrückt. Also das geht natürlich nicht. Also wenn ich mit meinen Schuhen, was ich ja machen muss, wenn ich zum Küchenwagen, da wird geschnitten und ich muss zum Beispiel dieses Hin- und Hertragen machen. Wir versuchen natürlich schön nicht immer ins Auto rein und raus gehen, aber ich muss natürlich schon irgendwann mal mit meinen Schuhen diesen Wagen betreten. Und das ist nicht so wie in der Küche, dass ich mich umziehe und umkleide und gehe dann mit meinen Schuhen, die ich nur in der Küche trage, in diesen Küchenwagen. Das sind, sage ich jetzt mal, so Ausnahmen, die man auch nicht machen kann. Aber ich glaube, die dann auch nicht ganz so schlimm ist, weil bei uns was am Boden fällt, dann geht das im Mülleimer und nicht in den Topf.
Genau, aber das heißt, die Idee ist, dass man sich überlegt, wo in dem ganzen Prozess sind dann irgendwie kritische Punkte, wo ich irgendwie Dinge beachten sollte entweder oder wo ich insbesondere vielleicht bestimmte Dokumentation vornehme, um nachzuweisen, was da jeweils eben Sache war, wenn genau. Das historisch
zum Beispiel die Küche.
Ja, genau. Also, zu welchem Zeitpunkt ist übergeben worden, mit welcher Temperatur und so weiter. Okay. Es bleibt noch spießig. Welche Rolle spielt denn Arbeitssicherheit bei Verpflegungseinsätzen?
Also, wir bauen erstmal kein Zelt mehr auf. Das ist schon mal ganz wichtig. Also wir brauchen keinen Helm. Helm können wir auch schon mal schenken. Arbeitshandschuhe haben wir. Es hat auch jeder die Stahlkappenschuhe. Also der Ortsverein stellt alles, was dazu nötig ist. Ja, wir halten es ein, natürlich.
Naja, also das sind ja eher so Rahmendinge, aber ich denke halt ganz in der Küche, also ich gehe mit Messern um, ich habe irgendwie heißes Wasser, heißes Fett vielleicht, ich habe Gas, wenn das Glas halb leer ist, dann ist das ja also quasi eine Todeszone, die Küche.
Natürlich, also fangen wir mal mit dem Gas an, sage ich jetzt mal, es gibt natürlich bei uns auch, die Geräte sind alle die Abnahmen, die Prüfungen werden alle gemacht. Wer bei uns also eine Gasflasche anschließt, der weiß auch, wie er es machen muss. Das wird auch abgesprüht. Das wird auch dokumentiert übrigens. Ne? Es gibt also extra für die Feldküche und für den Küchenwagen ein Dokumentationsbuch. Also wer die Gasflasche angeschlossen hat, wer es gemacht hat. Heiße Fette. Ja, in der Küche gibt es heiße Fette. Also dass man die nicht mit Wasser löschen darf, weiß glaube ich auch jeder, der in der Küche ist. Aber das kann ich auch nur ein Stück weit minimieren. Ich habe heißes Fett da. So ist so. Und ich habe einen heißen Backofen. Natürlich haben wir Gefahren, sage ich jetzt mal, wir haben auch scharfe Messer, wo man sich eventuell mal drüber unterhalten müsste, einen Schnitthandschuh, aber den haben wir, glaube ich, nicht. Aber ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Schnitthandschuh, ich weiß nicht, ob ich mit einem Schnitthandschuh Zwiebeln schneiden würde. Ich glaube, es macht keinen Koch, ich würde es auch nicht machen. Also
wenn der Knochen auslöst.
Genau. Also ich sage ja mal, also im Prinzip, das Werkzeug, was wir haben, ist in Ordnung. Also unsere Messer sind alle vernünftig, da sind nicht irgendwelche Sachen bei, wo kaputte Griffe dran sind oder sonst irgendwas. Jeder hat vom Ortsverein die PSA, also seine persönliche Schutzausstattung, hat er gekriegt. Also jeder hat die. Wie gesagt, einen Helm brauchen wir nicht, weil wir kein Zelt aufbauen müssen. Und ich sage jetzt mal, was elektrische Anschlüsse angeht. Also es ist eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, dass wir mal aufgebaut haben und es wird nicht zumindest ein qualifizierter oder eine qualifizierte Elektrofachkraft dabei gewesen. Zudem haben wir auch, jetzt bleiben wir mal bei der Elektrik, haben wir auch extra einen Prüfstecker gekauft, also der auch anzeigt, ob die Erde da ist, ob der Null da ist, ob die Phasen da sind, also wo auch ein Laie einen Stromanschluss prüfen kann. Also bevor er den Wagen einsteckt, muss er also diesen Stecker vorher reinstecken. Also das haben wir auch so geübt. Das machen wir aber nicht nur zum Schutz der Person, was natürlich wichtiger ist als alles andere, aber auch zum Schutz des Wagens. Also wenn dann der Null fehlen würde oder wie auch immer, dann hätten wir einen riesen Schaden am Fahrzeug. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also Wasser, da ist jetzt die Gefahr ziemlich gering, es sei denn, also das wäre nur ein Schaden. Also im Grunde genommen muss ich sagen, also halten wir schon diese ganzen Sachen ein. Also das
ist. Aber das heißt, es ist wieder dasselbe. Also man muss jetzt vielleicht nicht schlecht schlafen, aber man muss zumindest sich damit auseinandersetzen. Und es ist halt nicht so nur Halligalli, sondern es ist schon mal ein bisschen mitdenken.
Und wieder achtet der eine auf den anderen. Wenn da einer ohne Handschuhe, zieh die Handschuhe über oder wie auch immer, ne? Aber warum machst du das so, ne? Richtig geht's so. Also auch da ist das Lernen wieder im Übrigen. Es ist schön, dass es gibt ja auch diese Technik-Lehrgänge beim Roten Kreuz, diese Technikunterweisung. Ganz wichtig, alles ganz toll. Aber ich glaube, das richtige Arbeiten lernen die Kameraden, sag ich jetzt mal, wenn da eine Elektrofachkraft ist oder wie auch immer, dann zeigt man denen das, dass die Praxis die bringt.
Aber es ist schon ganz richtig. Also Arbeitssicherheit wird schon ganz groß geschrieben, ist ja heute in der Arbeitswelt auch ein Riesenthema. Wenn du keinen Arbeitsschutz mehr betreibst oder nicht beschreibst, dann wärst du gar nicht mehr auf dem Markt, wenn du so willst. Und letztendlich ist es ja auch, die meisten Unfälle oder Arbeitsunfälle passieren nicht, sondern haben Folgen von irgendwelchen Sachen, die nicht gemacht worden sind. Ne?
Wie ist denn, wenn ihr da jetzt als Verpflegung unterwegs seid, wie ist denn das in die sonstigen Einsatzstrukturen des Roten Kreuzes eingebunden? Also genau, wie ist da die Koordination?
Also so? Wir reden jetzt von der Verpflegungsgruppe oder wir reden von dem Ortsverein? Wir machen jetzt mal die Verpflegungsgruppe, weil der Ortsverein, sage ich jetzt mal, das ist nochmal eine Nummer größer. Also die Verpflegungsgruppe ist so eine Einsatzeinheit 05 eingesetzt. Das ist die Bezirkseinsatzeinheit und da stellen wir eigentlich nur den Betreuungs-LKW und die Truppstärke von diesem Betreuungs-LKW. Dann gibt's noch einmal die Einsatzeinheit 01. Da ist die große Küche drin. Sage ich jetzt mal, das ist diese Elektroküche, wo wir eben schon auf der Hinfahrt hier drüber gesprochen haben. Die ist verlastet oder die steht in Minden, beim Ortsverein Minden. Was auch richtig ist, weil die Kameraden, sage ich jetzt mal, nicht das Equipment haben, was wir haben. Haben wir gesagt, also das ist auch schon richtig, dass sie den LKW jetzt bekommen haben. Der stand also vorher bei uns. Und da sind wir, sage ich jetzt mal, da helfen wir zu. Also wenn die Einsatzeinheit 01 alarmiert wird, fahren wir mit einem MTW. Also wir nehmen dann keine Gerätschaften von uns mit, es sei denn, ich sag jetzt mal, wenn das ein Realeinfall wäre und der Rotkreuzleiter sagt, pass auf, nehmt euren Kram mit, dann würden wir natürlich auch mit unserem Kram los mitfahren. Aber wie das nun mal so ist, man möchte natürlich kein Ortsvereinsmaterial zu Schaden kommen lassen bei so einer Übung oder wie auch immer. Und da soll ja auch geübt werden mit der großen Küche, also mit dem Kram. Und da unterstützen wir dann mit. Also, ne, dann sind wir.
Okay, aber das heißt, diese Einsatzeinheit, das ist quasi in NRW dieses Standard, Einsatzmodul, wo verschiedene Fachdienste drin sind und was so die Einheit für Großschadenslagen und Katastrophen
Korrekt.
Ist. Und da ist eben ein Baustein ist die Verpflegung. Das heißt, da gibt es irgendeine Führungskraft, die diese Einsatzeinheit führt. Und da ist dann ein Teilbereich ist halt dann die Verpflegung und was Korrekt. Auch immer dann
das zu tun ist. Das andere ist dann halt eben, genau, die Sanitätskomponente und alles, das ist dann in der Einsatzeinheit mit drin. Aber das sind ja immer die einzelnen Partys.
Okay, und das heißt aber den Auftrag, was immer zu tun ist, gibt es dann, wie heißt der Einheitsführer von der Einsatzeinheit, ist ein Zugführer?
Ist erstmal der Zugführer, ne?
Zugführer,
genau. Okay. Für uns ist erstmal der Zugführer und eigentlich ist ja immer der Ansprechpartner der nächsthöhere, also, aber das ist ja generell beim Roten Kreuz. Der Helfer vom Truppführer, der Truppführer zum Gruppenführer, der Gruppenführer zum Zugführer, Zugführer, ne? Bis dann irgendwann der Papst da ist, ne? Also, war ein Scherz, aber das ist die ganz normale Struktur, genau.
Du hast vorhin schon gesagt, das ist manchmal ein Spannungsfeld in der Verpflegung, dass nämlich an die Verpflegung vielleicht zu spät gedacht wird. Also wird dann relativ spät alarmiert, zum Beispiel auch in anderen Kontexten. Also wenn es die Feuerwehrunterstützung braucht oder so, oder ich kenne das auch aus genauso Evakuierungseinsätzen, die laufen dann schon irgendwie ewig und dann fällt einem ein,
wenn man hungert.
Genau, und dann muss man jetzt schnell noch alarmieren und da, wie kann das sein? Da, jetzt ist das schon eine Dreiviertelstunde her, jetzt ist immer noch nichts zu essen da. Wie ist denn das Spannungsfeld? Also wie schlau wäre es, das ein bisschen früher mitzudenken?
Also erstmal mitdenken ist ja immer gut, ne? Und ich sage jetzt mal so, das ist führungsgebunden, ne? Also das Problem ist ja, sage ich jetzt mal, ich rede jetzt von Realeinsätzen, ne? Also bei Übungen wird da ja schon dran gedacht, bevor die überhaupt losfahren, dann ist auch schon alles eingekauft. Bei Realeinsätzen sieht es ja nun mal so aus, dass derjenige, der auf den Knopf drückt, auch wissen muss, wer die Musik bezahlt. Für Großschadenslagen. Also ich persönlich jetzt habe noch was im Petto, also wenn das jetzt mal wirklich richtig knallen würde, also ich wüsste, wo ich was wegkriege, auch ganz schnell, auch was dann schon fertig wäre aus einer Großküche, aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Also wir wollen ja eigentlich selber versorgen und da muss ja auch erstmal eingekauft werden und da geht es natürlich um Kosten. So, und ich glaube, das ist erstmal der Hauptgrund, warum wir so spät alarmiert werden. Das geht, glaube ich, immer ums Geld, weil auch bei einem, wir nehmen jetzt mal den Brandfall einfach an, jetzt muss ja nicht unbedingt Katastrophe sein. Irgendeiner muss jetzt mal sagen und muss bei der Leitstelle sein, könnt ihr mal den Trupp, Verpflegungstrupp, drückt doch mal das Knöpfchen. Ach, ja. wer sagt mir das jetzt? Ne? So. Ja. Und der die Musik bestellt, bezahlt sie auch. Das ist nun mal so, weil es kann ja nun keiner erwarten, dass wir einmal unser Material stellen. Das machen wir natürlich, das machen wir auch gerne. Also wir berechnen denen ja nicht irgendwas für unser Fahrzeug oder so. Aber wir müssten ja zumindest unsere Kosten, was wir an Lebensmitteln und so, die müssen wir raus haben. Das geht, wir können da nicht bei jedem Einsatz was zubuttern. Das geht gar nicht. Ja, das ist erstmal die erste Nummer. Die zweite Nummer ist, die haben natürlich erstmal ganz andere Probleme. Wir bleiben jetzt mal bei dem Feuer. Da brennt jetzt ein Haus. Da sind Menschen zu retten. Da ist immer etwas Chaos. Die haben auch ihre Logistik, diese vorbereiten müssen. Die müssen ihre Hydranten finden und was das nicht alles. Und da denkt in dem Moment erstmal keiner daran, Mensch, wir müssen ja nachher nochmal ein bisschen was essen. Da denken die erst dran, wenn die Hunger kriegen.
Genau, aber der Haken ist ja, dass eben, du hast ja schon beschrieben, was ihr auch für einen Vorlauf für euer Zeug habt.
Genau. Plus,
es gibt ja nun mal sowas wie die Physik. Also bis halt Wasser kocht, dauert es halt eine Zeit.
Genau. Und ich muss erstmal da sein. Ich muss die Sachen haben. Ne? Also alles, was nicht verlastet ist, sage ich jetzt mal, muss ich einkaufen. Dann, dummerweise, brennt das nicht immer gerade während den Hauptgeschäftszeiten. Wenn es ganz dumm läuft, sage ich jetzt mal, und das eine Großschadenslage ist, arbeiten wir hier mit den örtlichen Geschäften zusammen, sage ich jetzt mal. Da habe ich Notfallnummern. Also da kann ich Geschäftsführer anrufen oder Abteilungsleiter oder wie auch immer. Die würden mir nachts dann auch den Laden aufschließen, dass ich da irgendwas kriege. Also das geht schon. Aber Entschuldigung, der liegt auch im Bett und schläft erstmal. Ne? Also den muss ich auch erstmal haben. Und dann müssen wir uns da auch erstmal treffen und dann müssen die Kameraden auch alle da sein. Und dann geht das, so geht ja, sage ich jetzt mal, ein halbes Stündchen nach dem anderen ins Land. Und dann ist es wirklich so, dann bin ich an der Einsatzstelle irgendwann mal nach gefühlten 2 Stunden oder wie auch immer. Und dann stehen die aber schon und haben Kohldampf, weil die Hunger haben, die haben ja schon länger Hunger. Die hatten also schon Hunger, bevor derjenige auf den Knopf gedrückt hat. Aber ich sag jetzt mal, bislang waren die immer glücklich und froh, wenn wir da waren. Und haben gesagt, oh, ein Segen, jetzt kommt ihr, jetzt gibt's was Vernünftiges zu essen. Weil ansonsten gibt's nämlich wirklich nur Bockwurst, ja, genau, mit einem Brötchen. Und wenn die Pech haben, ist die Bockwurst noch nicht mal warm.
Ja, ist sie kalt, genau. Und, ne? Ich habe gerade vor meinem geistigen Auge so eine Situation von einem Einsatzleiter, ich glaube, das war bei einer Übung, und unserem Küchenchef, und der Einsatzleiter sagt, Essen gibt's um 12. Und der Küchenchef sagt, Essen gibt's, wenn's fertig ist.
Genau.
Wer hat recht?
Der Küchenchef. Das war aber schon immer so.
Genau, aber es ist natürlich auch ein Spannungsfeld, weil es kann ja sein, dass das irgendwie getimt ist. Also auch bei Veranstaltungen, wir haben das auch eine große Fortbildungsveranstaltung, da muss halt um 12 Essen geben, weil da kommt halt die Meute und so, und das ist natürlich ein Druck. Aber diesen Disput, also diese verschiedenen Perspektiven, kannst du nachvollziehen, oder? Dass man sagt, hier,
ja, natürlich. Ich kann auch verstehen, dass der um 12 sein Essen haben will. Ja. Natürlich kann ich das verstehen, aber ich sag mal so, ne, wir können nicht zaubern, ne? Und wir haben nur 2 Arme und 2 Hände. Wir sind ja bemüht. Also wir würden ja auch gerne um 12 das Essen rausgeben, ne, damit, ja, alle zufrieden sind. Aber wenn es geht, geht's. Wenn es nicht geht.
Wie geht man denn mit so einem Druck um? Also von mir aus, das ist eine Fortbildungsveranstaltung.
Hast
da
du
ist 12 Uhr, ja, naja.
Hast du da also Druck?
Wenn die Leute dastehen und quasi, ich will und ja, so, und die Zeit und so.
Gerne.
Also ich kann mich erinnern, was weiß ich, dann geht die Lüftung nicht, dann geht kein Gas. Und gut, dann
das ist irgendwie, das wäre jetzt eine Nummer, da hätte ich in der, also wenn es an mir liegt, hätte ich auch Druck. Also wenn es jetzt an unserem Equipment liegt oder daran liegt, dass wir es nicht in Gang kriegen. Natürlich hat man denn da Druck. Das haben wir auch schon öfter gehabt. Also gerade wie wir angefangen sind mit unserem ganzen neuen Equipment. Also
Da gab es auch mal so eine Anekdote, sage ich jetzt mal, da haben wir einen Netzanschluss, ne? Und wir haben den Fehler bei uns gesucht, wie verrückt, also bestimmt da eine halbe Stunde nachgesucht, bis ich dahinter gekommen bin, dass der uns an so ein, nein, dass der unseren Stecker eingesteckt hat und zwar war am Umbauen. So, und der Fehler war da drin, dass sein Bau Nullschluss hatte. Also da war ein dummer Erdschluss drauf, den man auch nicht so einfach erkennen konnte. Und ich habe den Fehler immer erst bei uns gesucht, ne? Natürlich hat man dann Druck, weil dann ist der Fehler bei uns. Also ich sage jetzt mal, die haben früh genug Bescheid gesagt. Ich hätte es eigentlich locker schaffen können oder ich hätte es schaffen können. Und es liegt an mir oder es liegt an uns halt eben, weil wir es nicht hinkriegen, weil bei uns auf unserer Seite irgendwas kaputt ist oder wie auch immer. Natürlich ist das doof. Natürlich bemüht man sich. Da kommt man auch in Stress. Gar kein Thema. Aber selbst dann, es nützt mir nichts.
Ja, ja, das ist schon richtig. Aber es hat natürlich Auswirkungen und so.
Also, ne? Ja, aber es nützt mir nichts. Ich kann nur das eine nach dem anderen abarbeiten, wenn jetzt wirklich was kaputt sein sollte, sage ich jetzt mal, angenommen der Kochkessel wäre kaputt oder wie auch immer, dann kann ich nur eins machen, ich kann versuchen, die Töpfe auf und her zu stellen, dann muss ich in Töpfen kochen, also muss ich irgendeine Lösung finden, so, und ich sage jetzt mal, wir sind stets bemüht. Also ich kann ja nicht mehr als das machen mit meinen zur Verfügung stehenden Mitteln und das, was wir können, zu arbeiten, so. Und wenn das dann wirklich mal nicht reichen sollte, weil halt eben irgendwo ein Bock drin ist oder wie auch immer, das sind alles Ehrenamtliche und ich glaube, bislang habe ich auch das noch nie gehabt, dass mir einer irgendwie versucht hat, da einen zu erzählen oder wie auch immer. Ich gehe da offen mit um. Da tut mir leid, Leute, aber wir sind dabei.
Aber das, was du sagst, finde ich ganz spannend, weil das ist ja tatsächlich so, also gerade wenn so eine Komplikation auftritt, genau, im Prinzip muss ich mir überlegen, okay, was ist jetzt der Plan B? So, und irgendwas muss ich ja hinkriegen. Und heißt aber auch, ich muss irgendwann eine Entscheidung treffen. Weil wenn ich keine Entscheidung treffe, dann geht die Zeit weg und es ist halt gar nichts passiert. Und jetzt muss ich jetzt sagen, okay, wie geht das so? Also das heißt, da ist schon auch wirklich, wie soll ich sagen, das ist ganz klassisch, also nicht so im Sinne von, naja, das ist ein bisschen Küche, sondern das ist auch ganz klar auch eine Führungsaufgabe zu sagen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wie machen wir?
Guck, und da habe ich ja Glück, ne? Bitte? Da habe ich ja Glück.
Wieso?
Weil ich nicht mehr führe.
Naja.
Nein, aber ich sage jetzt mal, das sehe ich aber auch anders. Also natürlich, es gibt Hierarchien, kein Thema. Aber ich sehe gerade bei uns, die Verpflegungsgruppe oder generell, also so habe ich Führung immer verstanden, für mich, meine Welt. Ich bin immer ein Team.
Ja, total.
So, und ich habe auch kein Problem damit, wenn einer zu mir kommt und sagt, oh, alles doof, versuch doch mal anders oder wie auch immer. Dann weiß ich meine, ich versuche das im Team zu lösen. Aber natürlich ist letztendlich, irgendeiner muss die Entscheidung treffen. Da hast du vollkommen, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber wenn du ein gutes Team hast, und ich glaube, das haben wir, also bislang haben wir unsere Entscheidungen meist immer gemeinschaftlich getroffen und dann steht man auch gemeinschaftlich hinter. Und dann ist das übrigens auch viel einfacher, als wenn einer da jetzt steht und sagt, hier, da geht's lang.
Ich habe eine Frage an die Ingrid, und zwar, du hast es ja für dich schon ein bisschen angedeutet. Also die Leute, die in der Verpflegungsgruppe da unterwegs sind, machen die nur, in Anführungszeichen, Verpflegung oder machen die auch andere Rotkreuzaufgaben?
Nein, die erfüllen auch andere Rotkreuzaufgaben. Sind zum Beispiel Frauen aus der Blutspende dabei?
Ja, genau. Und jetzt aber auch vielleicht von deiner eigenen Anschauung, wenn du jetzt andere Einsätze mit eben Verpflegungseinsätzen vergleichst, was würdest du sagen, was macht das Besondere aus von einem Verpflegungseinsatz im Vergleich zu einem Blutspendeeinsatz oder, gut, da geht es auch ein bisschen um Verpflegung, oder von einem Sanitätsdienst oder so. Was macht das aus?
Man ist, glaube ich, enger zusammen. Man arbeitet enger zusammen. Es ist ein ganz anderes Arbeiten im Verpflegungszug.
Was heißt anders oder woran würdest du es festmachen? Also du hast schon gesagt, es kommt mehr darauf an, dass man tatsächlich erfolgreich zusammenarbeitet, oder? Also ganz konkret, weil alleine kann man es eben nicht.
Ja, doch eigentlich schon. Aber es ist, wenn ich das jetzt mit der Blutspende vergleiche, hier arbeitet man auf einem viel engeren Raum zusammen. Bei der Blutspende ist es dann schon wieder ein bisschen mehr auseinandergezogen. Da arbeitet der eine hier, der andere da. In der Küche die Verpflegung, ja gut, das läuft dann auch zusammen. Aber insgesamt, denke ich mal, ist das in der Verpflegungsgruppe ein bisschen anderes Arbeiten. Es ist ein bisschen enger zusammen.
Okay. Ihr habt es vorhin auch schon angedeutet, dass ja auch ein Stück tatsächlich drauf ankommt, mit wem mache ich das zusammen und all die, wie soll ich sagen, vielleicht auch schweren, also lange Arbeitszeiten, viel Arbeit, viel Druck, was auch immer, viel Verantwortung, aber dass das eben das Miteinander auch ein Stück weit ausmacht, wobei das wahrscheinlich bei anderen Aufgabenbereichen ähnlich ist, oder? Also dieses Thema, mit wem mache ich das zusammen und habe ich da Spaß dran, miteinander zu arbeiten?
Ja, es bilden sich eigentlich in jedem Arbeitsbereich kleine Gruppen. Die einen arbeiten da lieber mit wir sind überwiegend dann Frauen bei der Blutspende. Es sind 2, 3 männliche Kameraden dabei. Und die eine Frau arbeitet lieber mit der anderen zusammen. Hier sind wir Frauen in der Verpflegungsgruppe, sind wir Frauen in der Unterzahl. Da machen die Hauptarbeit die Männer. Wir Frauen arbeiten nur zu, indem das Verschnippeln, ja, und nachher halt eben die Aufräumarbeiten mit, die Putzarbeiten mitmachen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Es sind da dann doch schon Gruppen, die sich zusammengefunden haben und die am liebsten in der Konstellation zusammenarbeiten.
Okay. Jetzt müssen wir mal zu eurem Equipment kommen. Und zwar vielleicht noch einen Schritt vorher, weil wir müssen, also genau, eine Frage hatte ich noch, weil wir haben jetzt, ihr habt ja auch ein mobiles Szenario, aber wenn vielleicht vorweg gefragt, ist eigentlich sinnvoller oder ist euch lieber in einer festen Küche zu arbeiten oder in einer mobilen Küche, wenn ihr die Wahl hättet?
Also feste Küche hätten wir einmal hier, eine ganz kleine Küche. Das wäre, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders. In Lade haben wir, also da, wo wir uns die Fahrzeuge eben angeguckt haben, in der Unterkunft Lade, haben wir auch nochmal eine Küche, die ist zwar etwas größer. Natürlich kann man da drin kochen. Ich sage jetzt mal für Schulungen oder wie auch immer, 20, 30 Leute, das geht alles. Aber sage ich jetzt mal, wenn ein Szenario wäre, was jetzt in der Nähe von Lade wäre oder wie auch immer, würden wir tatsächlich mit unserem Auto, also mit unserer mobilen Geschichte dahin fahren und auch in unserer mobilen Geschichte kochen. Weil A, haben wir einmal das Equipment da drin, B, kennt sich jeder mit dem aus, was da auf dem Auto ist, in dem Auto ist, wo es ist. Also man braucht nicht viel erklären oder suchen oder wie auch immer. Und C, können wir natürlich ganz andere Mengen und wesentlich einfacher herstellen. Also sage ich jetzt mal, also wir würden wirklich in der Geschichte würden wir das so machen. Also selbst bei der Küche, bei dieser Elektroküche, die also im Minden steht, ist es so, dass die, wenn die große Einsätze fahren oder wie auch immer und kochen am Standort, bauen die wirklich ihre Küche vom LKW, bauen die dann quasi in der Halle auf. Da haben die auch extra Elektroanschlüsse gemacht und dass sie nicht immer die Notstromaggregate laufen lassen müssen und was. Auch die kochen dann mit dem Equipment, was auf dem LKW ist. Ich glaube auch, dass ich dann schon, sage ich jetzt mal, für größere Schadenslagen oder für größere Sachen, sage ich jetzt mal, ab 100, 150 Leute, sage ich jetzt mal so. Also fangen wir mal mit 150 Leuten an, sage ich jetzt mal. Dass ich dann schon irgendwo, sage ich jetzt mal, so ein bisschen Equipment von der Großküche bräuchte. Also um vernünftig oder, sage ich jetzt mal, adäquat zu kochen. So, dass es Spaß macht und dass ich jetzt nicht irgendwie Klimmzüge machen muss und einen Topf von einer Platte runter, damit ich den anderen gerade raufstellen muss oder.
Das wäre für mich schon klar gewesen. Also für mich wäre die Alternative, ich habe eine Großküche stationär oder ich muss halt mobil kochen. Wenn ich die Wahl habe, was würde ich bevorzugen? Also klar, ihr habt jetzt das Setup nicht, aber.
Also in Nordrhein ist das, glaube ich, wo die Küche da ist, ne? Also da habe ich mal so einen Lehrgang mitgemacht, da war so ein Szenario und da habe ich dann vorher gefragt, wie das denn ist, ob man alles einsetzen darf, was man hat. Und ja, man dürfte alles einsetzen, was einem zur Verfügung steht. Und da habe ich zum Beispiel so ein ganz anderes Szenario gebaut als alle anderen. Weil ich halt eben unseren Küchenwagen hatte und hatte das Spülmobil, ich hatte den Feldkochherd und habe deren Küche, war dann nachher so die Frage, sagen Sie mal, nehmen Sie eigentlich gar nicht unsere Küche? Ich sage, doch, natürlich nehme ich die. Er sagt, die haben sie aber gar nicht jetzt hier irgendwie vorgestellt. Ich sage, nee, ich sage, sie haben ja auch nur nach den Leuten gefragt. Also da ging es darum, Szenario war, dass Flüchtlinge ankommen, also jeden Tag neue Flüchtlinge und die einfach quasi einmal verpflegt werden müssen und mussten da durch. So, und ich habe deren Küche da nicht mit eingebaut. Und da sagt er, ja, aber sie sagt, sie haben die gar nicht erwähnt. Ich sage, nee, ich sage, aber trotzdem brauche ich ihre Küche. Da sagt er, wofür denn? Ich sage, ja, wenn jeden Tag neue Flüchtlinge kommen. Ich sage, dann koche ich natürlich jeden Tag das Gleiche, weil das einmal erleichtert das meinen Einkauf. Ich habe eine ganz andere Lagerlogistik. Ich sage, aber meine Leute, die kriegen aber jeden Tag was anderes. Ich sage, und das kochen wir in ihrer Küche. So, das ist jetzt so der Unterschied. Da ist die Denkweise auch vielleicht anders. Und ich würde immer unser Equipment nehmen, weil man sich da einfach am besten mit auskennt.
Genau, jetzt hast du schon diese Elektroküche in Minden erwähnt. Vielleicht muss man das kurz sagen. Also es gibt so eine Standardausstattung. Wie ist das typischerweise in Verpflegungseinheiten? Da gibt es in der Regel irgendeine Art von Feldkochherd, also so eine mobile Feldküche. Und diese Elektroküche, das ist jetzt also in Nordrhein-Westfalen eine Landesausstattung, wie würde ich mal sagen,
vom Allerfeinsten, also hier mit Kombidämpfer und mit Induktionskochfeld und gewerblicher Spülmaschine und ich weiß nicht, was noch alles, aktive Warmhaltebehälter. Also das ist aber alles auf Strombasis, hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe mir das mal angeschaut, vielleicht kriegen wir auch einen Link in die Shownotes, wo man das mal ein bisschen sieht, dass man sich das vorstellen kann. Und das ist alles im Prinzip so, ja, irgendwie so halb mobil auf so Wägelchen verlastet und das kann ich von so einem LKW runterholen und dann gehört da, glaube ich, noch ein Zelt dazu irgendwie. Und dann habe ich am Schluss, ja, so ein bisschen wie so diese Festival-Caterer, da so ein ordentliche Industrie-Equipment in einem Zelt stehen. Kann man das so sagen?
Ja, das trifft das ganz gut. Das ist, dieses Zelt ist wie so, so zwei große Pavillons sind das, aber die haben auch Seitenwände, um was kann man richtig zumachen. Die haben auch eine riesen Spüle da drin, also mit einem Boiler, also mit so einem Warmhalteboiler, also da ist alles dran. Also diese Küche hat Vor- und Nachteile, gar kein Thema. Das ist aber mehr so eine Nummer, sage ich jetzt mal, für große Sachen ausgelegt. Also entweder, wenn ich lange planen kann, also ich sage, ich baue einfach mal einen Tag vorher auf und dann kochen wir am nächsten Tag schön. Die ist auch übrigens viel besser dazu geeignet, mehr Ganggerichte zu machen als unsere Küche. Gar kein Thema. Also ne, dafür ist, das ist auch ein ganz anderes Konzept. Die Küche ist auch sowas wie Großschadenslage, wo ich länger bin, Ahrtal oder wie man es auch immer nennt, also sage ich jetzt mal, wo ich mehrere Tage koche, da ist das Ding also gegenüber unsere unschlagbar. Also das könnten wir gar nicht leisten. Ist auch ein ganz anderes Konzept und ist auch gut, dass es die gibt. Ob man sich mit dem Strom einen Gefallen getan hat, das weiß ich jetzt nicht, aber gut, ist so jetzt, ne? Aber das ist schon ein feines Ding, ne? Also das ist, also das, was da steht, ist richtig gut.
Ja, genau. Also wir haben ja auch den Eindruck, das ist wirklich vom Feinsten. Ja. So, aber jetzt sind wir ja, geht's ja konkret um euer Zeug. Also was habt ihr denn jetzt zur Verfügung für eure Verpflegungsgruppe an Equipment und was ist so euer Konzept?
Ja, also ich möchte einmal vorweg sagen, also dass das alles, was ich jetzt aufzähle hier und was ich da berichte, das ist alles Eigentum des Ortsvereins. Das ist keine Zuschüsse oder irgendwas gegeben oder das ist wirklich alles finanziert von unseren Geldern. Da sind wir eigentlich auch recht stolz drauf, weil, wie gesagt, also diese Verpflegungseinheit, sage ich jetzt mal, in der ehemaligen Bereitschaft, wie das sagen, die gibt's ja schon ewig, sage ich jetzt mal, ne? Die sind angefangen mit so einem Möbelwagen, ne? Der war Baujahr 72, da haben wir 50 Jahre mit gekocht, ne? 50 Jahre war dieses Auto alt. Ne? 50 Jahre haben wir nicht gekocht, aber wie alt war der? Ich weiß nicht, aber jedenfalls ellenlange, ne? Also das
waren halt ein alter Möbelwagen und diesen alten Möbelwagen, den haben, also ich auch nicht mehr, aber ich bin 40 Jahre dabei. Vor 50 Jahren haben die Kameraden selbst umgebaut und haben alte Küchenschränke da reingebaut, haben da Kühlschränke drin verbaut, haben Arbeitsplatten fertig gemacht, haben Kochkisten aus dem Ersten Weltkrieg, hätte ich jetzt gesagt, eingebaut. Das war unser Küchenwagen, wenn man so will. Ein Möbelwagen, 7,5 Tonner, da sind wir noch. Auch ich zu meiner Zeit, zu meinen Anfängen, die ersten 15 Jahre mit losgefahren, ne?
Da ist man übrigens auch ganz demütig als junger Rotkreuzler, der mal rein, also wenn man da rein durfte, das war schon wie so ein kleiner Ritterschlag, ne? Also da durfte nicht jeder rein. Also da haben, also wie gesagt, Kochen hat also in Petershagen wirklich Tradition und das machen wir schon ganz lange. Und desto mehr hat's mich gefreut, als wir dann fusioniert haben, war dieser Küchenwagen halt eben abgängig, weil wir haben gesagt, das geht nicht mehr, da kann man nicht mehr mit kochen, der war einfach alle, der hat seine Dienste getan. Und dann war jetzt wirklich die Überlegung, was machen wir? Wir hatten vorher in Petershagen schon einen Feldkochherd, der auf einen PKW-Anhänger verlastet ist. Also der ist fest aufgebaut auf dem PKW-Anhänger. Das ist ein, jetzt muss ich einmal kurz gucken, ein Progress 57.5. Den hatten wir da schon immer drauf. Jetzt war die Überlegung erstmal, wir bauen da nicht immer ein Zelt drüber, weil das ist so aufwendig. Wir haben dann diesen Anhänger umbauen lassen mit einem befreundeten Unternehmen oder was uns gut gesonnen ist, sage ich jetzt mal. Die haben uns da geholfen und da ist ein Gestell raufgekommen, dass man das jetzt quasi öffnen kann, ein Plangestell und wir können Klappen runter machen, wo man wirklich jetzt auch was drauf ablegen kann und was. Das ist, glaube ich, sehr gut gelungen und vor allen Dingen die Aufbauzeit ist, das ist wirklich ein Gucken. Man richtet den Anhänger aus, klappt die Sachen auf und ist trocken.
Genau, also ganz spannend. Wir haben uns das ja vorhin angeschaut und das ist wirklich faszinierend. Also du hast gerade schon gesagt, Progress, also nur für die Insider, das ist ein Hersteller, der das Zeug halt mal gebaut hat, irgendwie wahrscheinlich in den 70er Jahren oder so. Und die Idee von so einer Feldküche ist ja, das sind im Prinzip, die sind ja relativ robust, die kann man mit Gas betreiben und mit, ich weiß gar nicht, mit Diesel und mit Holz und Steinen wahrscheinlich im Zweifelsfall. Also da braucht man kein Elektrozeug.
Und dann sind es halt so Kessel, wo ich was warm machen kann. Und das Ding hat so einen Schornstein, wo halt die Abgase rausgehen.
Kann ich noch gerade was zu sagen.
Das Grundkonzept ist, das ist auf so einer Lafette, auf so einem Anhänger. Und dann muss man das irgendwie da runter in so einer heiligen Prozedur, wo man genau wissen muss, was zuerst und was nicht und aufpassen und so. Und mit Helm und dann Zelt aufstellen und so. Und ihr habt im Prinzip das so umgebaut, dass das eben viel, viel schneller geht und man sich die ganze Arbeit spart. Und das ist im Prinzip, kann man sagen, so wie ihr das gebaut habt, das gibt's von einem anderen Hersteller, einem etwas hochpreisigeren Hersteller, gibt's das auch fertig zu kaufen, so eine Modulfeldküche. Und ihr habt im Prinzip diese alte Küche aufgepimpt,
kann man sagen. Genau. Und nochmal auf den Feldkocher zurückkommen. Also der hat also zwei doppelwandige Druckkessel, also ein 90-Liter Kessel, ein 70-Liter Kessel. Dann hat er noch einen Teekessel, den nennt man halt Teekessel, weil er nicht doppelwandig ist, der wird direkt befeuert. Wir befeuern übrigens das Gerät nur mit Gas. Das ist richtig,
dass man... Mit Holz und Stein.
Ja, genau, also diesen Tank und so, das machen wir nicht. Dann gibt's noch eine Bratpfanne, die hat auch nochmal 45 Liter, das sind so, sage ich jetzt mal, die technischen Daten von dem Feld. Das steht uns einmal zur Verfügung. Und dann haben wir wirklich, als jetzt ja nur unser Küchenwagen abgängig war und wir fusioniert haben mit den Ortsvereinen, haben wir überlegt, was machen wir jetzt mit der Verpflegungseinheit? Bauen wir sie jetzt groß auf? Lassen wir so, wie es ist? Oder gucken wir erstmal, wie es sich entwickelt? Und das fand ich wieder, und das ist auch gerade bei dieser Fusion, wo ich gesagt habe, wir haben uns gestärkt. Da haben wir gesagt, nee, die Lader haben gesagt, wir finden das so geil mit euren Kochen und was. Das wollen wir auf jeden Fall. Und dann haben wir einen Fleischer-Verkaufswagen gekauft. Wir nennen den ganz liebevoll GW Mampf. Also bei uns haben die Fahrzeuge alle Namen. Der heißt GW Mampf.
Also GW für Gerätewagen.
Gerätewagen, Mampf für halt eben, ne? Ohne ja. Kampf kein Mampf, ne? Oder ohne Mampf kein Kampf, besser gesagt. So, und das Dingen gibt's genauso wie den alten Küchenwagen, den wir früher hatten, nur ein einziges Mal in ganz Deutschland, weil das Ding ist nämlich umgebaut worden. Also die haben die Kühltheke quasi entfernen lassen, haben auf der Seite dann großen Gaskessel, Industrie, also ein Gaskochherd eingebaut, vierflammigen mit Backofen. Dann ist da noch ein 60-Liter Kochkessel reingekommen, auch Gas befeuert, auch natürlich doppelwandig. Haben dann quasi die Seite auch nochmal als Arbeitsplatte genutzt. Und was das Schöne an dem Wagen ist, der hatte ein sogenanntes Hackabteil. Das heißt, das ist komplett getrennt von dem allen anderen. Und den Raum kann man auch wirklich auf 4 Grad runterkühlen, also dieses Hackabteil. In dem Hackabteil gibt es nochmal zwei Kühlschubladen. Da gibt es einen Kühlschrank und einen Kühltresen. Also ich kann also auch die Klappe aufmachen, dann kann man das schön von draußen sehen. Also ich könnte da so Salate drapieren oder meine Brötchen hinlegen oder sowas. Dann kann man wirklich dran vorbeigehen, kann es sehen. Man kann es aber auch nicht angrapschen, weil da ist nämlich eine Scheibe vor. Das hat auch mal, also das ist ein Riesenvorteil. Vor allen Dingen, weil ich eben gesagt habe, Kühlkette und was. Also wir können in dem Wagen super Sachen lagern, auch länger, weil wir halt eben, wir haben einen Kühlraum da hinten. Ne? Ja, der 60-Liter Kochkessel tut auch seine Dienste. Und wir haben dann quasi den vorderen Raum, wo der Kochkessel und der Herd drin ist und diese Arbeitsplatten, haben wir dann auch nochmal eine Kühlung in dem Raum separat und auch nochmal einen Kühlschrank.
Genau, also man kann sagen, das ist ja so wirklich so ein Verkaufswagen, wie man den halt von so Wochenmärkten oder so kennt. Auch ein Riesengerät, keine Ahnung, wie lang der ist. Also jedenfalls irgendwie 3 Achsen und also ganz schön, ja, glaube ich, ist schon auch anspruchsvoll zum Fahren. Und aber dann eben geht so die Klappe auf und da habe ich so die Ausgabetheke und das, was du gerade beschrieben hast, also sowohl diese Besonderheit mit diesem Kühlabteil als auch das Equipment, was da drin verbaut ist. Das heißt, ich kann den sowohl für die Produktion nutzen, kannst du mir vielleicht ein bisschen was sagen zu den Mengen, und aber natürlich auch als Ausgabestelle, und es ist im Prinzip schon natürlich auf jeden Fall ein deutlich professionelleres Umfeld, als jetzt, keine Ahnung, zu sagen, ich stelle jetzt einen Biertisch auf und fange da irgendwie aus.
Definitiv, und vor allen Dingen, da kann man wirklich hygienisch dran arbeiten. Ja. Ne? Also wir haben Edelstahl Arbeitsflächen da. Das ist wirklich, sage ich schon mal, also das Auto ist ein Highlight, muss man ganz klar sagen. Haben wir auch damals so gesehen. Haben wir auch lange für gespart. Und zu den Portionen, die wir machen können, sage ich gleich nochmal was. Das ist auch, oder können wir jetzt auch gerade machen. Wir haben einmal ja den GW Mampf, sage ich jetzt mal, da können wir also nur, wenn ich den Kochkessel betreibe, 120 Portionen. Ich rede jetzt immer von Eintopfgerichten. Ich gehe jetzt von einer Schadenslage aus, wo wir wirklich hinfahren und gleich ins Kochen kommen. Das sind 120 Portionen. Und in dem Progress Feldkochherd kann ich einmal in den 90 und 70 Liter Kesseleimer 180 und 140 Portionen machen, sind 320. Das heißt, wenn wir ausrücken, können wir also jetzt wirklich ohne Klimmzüge zu machen, können wir 440 Portionen. Die könnten wir also sofort bekochen. Dabei ist jetzt weder der Gasherd gerechnet noch irgendwas anderes, was man jetzt noch, man könnte auch im Teekessel kochen, aber das ist, da muss immer einer beistehen und rühren, das wäre jetzt Behelf. Aber ja, jetzt mal 440 Leute, würde immer gehen. Was noch zu erwähnen wäre bei dem GW Mampf, also wir haben das mal geübt bei dieser, wir haben hier im Schlüsselburg, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, haben wir diese Deichübung gehabt und da haben die uns wirklich auf die Wiese gestellt und wir haben mit diesem GW Mampf, haben wir wirklich autark gekocht. Das heißt, ohne Strom, ohne Wasser und es funktionierte. Der hat also noch so Feinigkeiten wie, der hat einen 60-Liter-Tank oder 80-Liter-Tank, glaube ich, sogar drin, wo ich frisches Wasser mitnehmen kann, Trinkwasser. Wir haben da auch unseren Boiler drin, wir haben Warmwasser da drin, der hat auch eine 12-Volt-Pumpe. Jetzt, wenn ich überhaupt nicht kühlen wollte, sage ich jetzt mal nur eben halt schnell kochen, also bräuchte ich auch noch nicht mal unbedingt Strom bei Tageslicht, also weil ich habe, ich kann mit dieser 12-Volt-Pumpe auch den Wasserhahn betreiben. Ja, das dazu. Dann haben wir noch ein weiteres Fahrzeug, was ich auch total interessant finde. Das war auch dieser Fusion geschuldet. Also wir hatten hier in Petershagen einen kleinen Anhänger. Da war eine Industriespülmaschine drauf. Also wir hatten schon immer unser kleines Spülmobil, sage ich jetzt mal. Ne? Den Anhänger hatten wir da. Die Geschirrspülmaschine hatte auch schon also ihre Dienste getan. Die hatten wir auch schon über Jahre. Und die hat also ihre Spülgänge auch gemacht. Die war schon ziemlich alle. So, und jetzt hatte der Ortsverein Lade damals, mit dem wir fusioniert sind von Petershagen aus, hatte einen RTW, den die eigentlich zum Verkauf hatten. Die hatten also schon das Blaulicht runter, es war schon die Folierung halbwegs runter und ja, der sollte eigentlich verkauft werden. Und da habe ich gesagt, nee, das wäre ja doof, da könnte man ja super eine Spülmaschine einstellen. Und dann haben wir wirklich dieses Auto behalten, wir haben ein Regal reingekauft, wir haben dann eine Anhängerkupplung hintergebaut, dass man notfalls auch den Feldkochherd damit ziehen könnte. Wir haben eine gebrauchte, aber neuwertige Spülmaschine gekauft, 380 Volt Anschluss, also die braucht auch noch mal ein bisschen mehr Strom, hat aber den Vorteil, dass sie extrem kurze Spülgänge hat. Und wir sind jetzt also so weit eigentlich, dass wir sagen können, wenn das jetzt nicht irgendwo auf dem Feld ist oder so, dann geht das nicht. Also dann, aber es wird zumindest schwierig. Wir haben es noch nicht ausprobiert, aber das müssten wir mal üben. Haben wir eigentlich so gut wie keinen Müll mehr. Wir haben kein Einweggeschirr mehr. Wir nehmen nur unser Mehrweggeschirr. Wir haben auch Schüsseln zugelegt. Wir haben verschiedene große Schüsseln. Wir haben Teller und was. Wir waschen direkt an Ort und Stelle ab. Und das Ding hat wirklich Spülzeiten, die sind sehr gut. Und wir haben auf dem Fahrzeug alles verlastet, was wir brauchen. Da ist auch ein kleiner Pavillon drin, den wir da vorne vorstellen. Und
ja, aber das heißt, in der Kombination habt ihr wirklich, also zum einen ja sehr individuelle Lösungen, aber auch was wirklich, wie soll ich sagen, entstanden ist aus dem Know-how, aus der Erfahrung, aus den Bedürfnissen, die ihr halt für eure Einsätze habt. Und in dieser Kombination zwischen dem, ich sag jetzt mal, dem Foodtruck und dem eigentlich klassischen, aber halt clever aufgepimpten Feldkochherd und aber noch Ergänzung, Spülmobil und so weiter, hast schon auch den Nachhaltigkeitsaspekt. Also das heißt, man kann schon wirklich anständige Mengen in, sagen wir mal, relativ professioneller Umgebung und fast egal wo, weil ich halt mobil bin, solange ich eben irgendwo ein bisschen dann Strom und Wasser herbringe im Zweifelsfall,
genau.
Dann kann ich das eigentlich damit die Konstellation aufbauen. Und jetzt haben wir schon als Kontrast vielleicht diese relativ sehr moderne Hightech-Landeskomponente da. Jetzt unterstellt, es wäre so, ihr hättet das alles noch nicht, weil ihr habt da so, der wird, aber ihr macht Verpflegungen, dann sagt einer, hier kriegst du Landeskomponente. Du hast schon gesagt, das sind unterschiedliche Konzepte, aber wenn jetzt einer sagen würde, komm, hau das ganze Zeug weg, hier hast du mal was Anständiges, würde ich sagen, lieber mit so einer modernen Hightech-Küche das machen, oder es hat das eben schon auf jeden Fall seinen Wert, diese Lösung, die ihr euch da überlegt habt?
Darf ich die Sachen, die da drauf sind, auf ein anderes Auto bauen? Nein, also jetzt, also ich sage jetzt mal, da sind natürlich Sachen drauf, die total super sind. Dieser Dampfgarer und das sind ganz tolle Sachen drauf. Aber jetzt ehrliche Antwort ist, ich würde gerne mit unserem Equipment weiterarbeiten, weil die große Küche ist für große Sachen gut. Die ist, aber ich sage jetzt mal, wir sind kleinteiliger, ne? Also wir haben hier, sage ich jetzt mal, unser Altstadtfest. Wir haben Ladermeile, wir haben, sag ich jetzt mal, was für die Feuerwehr, wir machen, sag ich jetzt mal, und dafür ist unser Equipment meiner Meinung nach, also das ist jetzt wesentlich besser geeignet als dieses große Kram. Vor allen Dingen, wenn ich schon überlege, wie lange ich das aufbaue und ich muss die Notstromaggregate laufen lassen. Ich kann nicht alles mit einmal anmachen. Also ich muss mir mal überlegen, was ich anmache, weil der Strom sonst nicht reicht. Das ist ein super Ding, gar kein Thema.
Letztendlich haben wir es gesehen, als wir diese Bombenentschärfung hatten, Paderborn-Raum war das ja, ne? Da haben wir ja sowohl mit unserer Küche gekocht, als auch die vom Landesverband mit den großen Klamotten. Und wir haben gesehen, wir waren wesentlich fixer. Wir hatten alles zugange, wir hatten alles im Fluss. Und die waren noch am Aufbauen letztendlich, ne? Und was hatten die für eine Armada dabei an Leuten? Du brauchst viel mehr Manpower dann, ne?
Jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Also das war eine Bombenentschärfung. Ich glaube, das war irgendwie Önhausen-Deme oder ist auch vollkommen egal. Jedenfalls
irgendwo im Sande verlaufen oder gar keine Bombe.
Jedenfalls sind wir bei dieser Nummer wirklich auch mit unserem Equipment ausgerückt. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ist halt eben so. Und dann hat man gesagt, ja, ob wir wenigstens unseren Feldkoch hätte gerade und dann könnten wir ja, also so mehr oder weniger, könnt ihr warmes Wasser machen. Warmes Wasser, dann könnt ihr das warme Wasser machen, so ungefähr, weil warmes Wasser brauchen wir ja als erstes so eine Nummer. Okay, weil es waren jetzt auch, ich glaube, es waren sogar zwei LKWs da, also die Stemmweder haben, glaube ich, auch noch so eine, genau, und die haben also mit zwei, deswegen brauchten wir jetzt auch nicht mit unterstützen, weil die waren schon quasi mit zwei Einsatzeinheiten waren die jetzt vor Ort und wollten jetzt ihre Küchen da aufbauen, haben die auch gemacht. Also die haben zweimal diese Elektroküche aufgebaut mit ganz viel Manpower und was weiß ich nicht alles. Und wir haben also wirklich unseren Anhänger, du hast es ja gesehen, wie einen Anhänger abgehängt, haben den einmal kurz ausgerichtet, haben das Dach aufgemacht, haben gefragt, hallo, wo ist denn hier ein Wasseranschluss? In der Zeit haben die anderen Kameraden den Gasanschluss gemacht und dann haben wir da Wasser eingefüllt und haben dann gefragt, wo wollt ihr denn das weiße Wasser hin haben? Da waren die noch am Kabel ziehen, also da haben die noch ihre Dinger aufgebaut, da waren die also mit der Nummer schon fertig. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen jetzt Suppe kochen, dann hätte also quasi unsere Suppe, die wäre schon am Köcheln gewesen, ohne Einlage, jetzt würden wir ja schnippeln müssen. Ich sage jetzt mal, also wir wären schon am Arbeiten, da waren die noch am Aufbauen.
Aber das wäre das, was du vorher gesagt hast, die ist halt eigentlich dafür konzipiert für größere Lagen, die sich länger hinziehen und so weiter. Wo das dann vielleicht auch wirklich dann den Mehrwert halt entfaltet. Aber ich muss halt vorher investieren.
Es war auch richtig, dass sie diese Küche aufgebaut haben. Aber das hätte ich jetzt mehr so als Übung abgetan. Ne? Also ganz klare Kiste, weil ich sage jetzt mal, selbst wenn da von der Bevölkerung jetzt die dreifache oder vierfache Menge, da waren ja nachher im Endeffekt nicht viele Leute, weil es halt eben so war, die sind zu ihren Verwandten gefahren oder wie auch immer. Halt eben nur die jetzt nicht wussten, wohin, sind halt eben dann zu diesem Turnhalle, ich weiß gar nicht genau, mein Groß war zu so einer Schule halt eben gekommen und haben da dann halt eben sich aufgehalten. Und das waren ja auch die Leute, die verpflegt werden müssten. Also ich sage jetzt mal, vom Aufwand her, das hättest du locker, ganz locker, da hätte man höchstwahrscheinlich nur den GW Mampf gebraucht, hätte man nicht mal die Spülküche aufbauen, den Feldkochherd aufbauen.
Vielleicht dann doch, weil so viele Helfer da sind, um die Küche aufzubauen.
Es war alles richtig, das muss auch geübt werden und das hat auch eigentlich ganz gut geklappt. Also die haben das relativ schnell zum Stehen gehabt, sah auch toll aus, so hätte man auch länger mit kochen können und alles, war alles gut, also nicht jetzt irgendwie schlecht reden, die ganze Nummer, aber eben halt, ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt überlege, wofür es war, und da ist man halt eben mit den Sachen, die wir jetzt haben, schneller, und das war eben auch die Frage, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, so eine Küche, also ich würde unsere nicht eintauschen wollen, also ganz bestimmt nicht.
Du hast es vorhin schon gesagt, da gab es keine Zuschüsse, das heißt, es ist alles letztlich aus Mitteln des Ortsvereins finanziert, heißt ja im Ergebnis, wo kommt das Geld her? Das sind vor allem Spenden, ein bisschen Erlöse vielleicht, aber im Wesentlichen Spenden?
Naja, wir haben einmal, sage ich jetzt mal, das Glück, dass wir erste Vorsitzenden hatten, die wirklich weit vorausgedacht haben. Da muss ich auch mal ganz einfach mal, also zumindest auf Peters Häger Seite, unseren Helmut Altvater erwähnen. Der hat wirklich, sage ich jetzt mal, diesen Raum, wo wir jetzt drin sitzen, dieses ganze Gebäude, hat der mit Weitsicht hat er gesagt, wir kaufen das. Das war damals ein Stadthaus. Also das haben wir für wenig Geld gekriegt. Das war auch aber wirklich runtergerockt, diese ganze Nummer. Und dieses königliche Amtsgericht haben wir dann halt eben erworben. Das stand dann unter Denkmalschutz und haben das alles selber fertig gemacht. Ich war übrigens einer von den Verfechtern, die gesagt haben, lass uns das nicht machen. Aber ich muss sagen, er hatte wirklich recht, weil jetzt gerade bei Corona, es gibt ganz viele Ortsvereine, die kein Eigentum haben und die Mieten zahlen müssen. Und wir haben jetzt das große Glück, dass wir keine Mieten zahlen müssen. Im Gegenteil, wir haben hier sogar noch ein paar kleine Mieteinnahmen. Das war weise vorausgedacht. Der Ortsverein Lade hat auch Eigentum, ne? Also wo wir eben drin waren, wo wir uns die Fahrzeuge angeguckt haben, ist Eigentum gewesen schon vom Ortsverein Lade. Die haben auch weise ihr Geld, sage ich jetzt mal, angelegt und somit auch keine Kosten für irgendwelche Mieten oder wie auch immer. Und diese ganze Geschichte zahlt sich A einmal aus, B haben wir natürlich Mitgliederbeiträge und zum anderen muss man ganz klar sein, dass wir, glaube ich, auch gut mit unserem Geld haushalten. Das ist nicht so, dass wir immer irgendwo, sage ich jetzt mal, vom Feinsten und vom, natürlich sieht das jetzt erstmal so aus, wenn man jetzt unseren Küchenwagen so sieht, als wenn das ist eine Anschaffung, aber ich möchte nur mal betonen, den anderen Küchenwagen haben wir 50 Jahre. Gehegt, gepflegt.
Also ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass der goldene Wasserhähne.
Ja, genau. Und das sind Sachen, sage ich jetzt mal, da haben wir lange für gespart.
Mhm.
Und natürlich sind das Mitgliederbeiträge, das sind auch vielleicht Erlöse von irgendwelchen Sanitätsdiensten. Aber also wir arbeiten auch, wir haben unsere hauptamtliche Rettungswache. Da kommen halt eben, sage ich jetzt mal, und dann über die Jahre haben wir das zusammengespart. Also dieser Spülwagen, also die Spülwagen, Entschuldigung, der GW Mampf sollte eigentlich, glaube ich mal, ursprünglich auf Laderseite ein RTW werden. Man hat sich dann halt eben unentschieden, weil man ein gutes, günstiges, gebrauchtes Gerät kaufen konnte und gesagt, dann nehmen wir das und investieren nochmal in die Kochtruppe. Und ich fand, das war der richtige Schritt. Haben wir auch alles richtig gemacht. Wir sparen lange auf diese Sachen hin und ich glaube auch, dass die Bevölkerung das auch weiß. Also sage ich jetzt mal, dass wir mit den Geldern auch so umgehen.
Ja, genau, und was man ja sagen muss, also das ist auf jeden Fall ja so, dass das ja, also insbesondere, das ist ja eine Ressource und auch eine Fähigkeit, die ja insbesondere auch für eben Einsatzlagen, Katastrophenlagen und so weiter auch bereitsteht, auch wenn sie halt sicher im Alltag auch bei Veranstaltungen zum Einsatz kommt, aber das ist ja kein Spaßobjekt, sondern das ist ja im Prinzip eine wichtige Einsatzressource, die dadurch geschaffen worden ist. Also von dem her hat das ja auf jeden Fall einen Gegenwert. So. Ja,
also wir haben das Glück, dass wir zumindest in den wichtigen Positionen auch immer Leute hatten, sowohl Lade wie Petershagen, sag ich jetzt mal, immer Leute hatten, die auch, sag ich jetzt mal, vorausschauend gehandelt haben und auch gut gehandelt haben.
Jetzt dieses ganze Zeug, das muss man ja auch in Schuss halten und so. Wer kümmert sich denn da drum? Macht ihr das auch irgendwie alles selber aus der Küchengruppe raus? Oder
also wir haben keinen Hausmeister. Nur mal so, wir haben keine Putzfrauen. Falls das jetzt so die Frage ist. Wir haben auch keinen, der uns die Autos wäscht. Also nee, das machen wir schon eigentlich alles selber. Das ist alles Ehrenamt.
Genau, aber wie anspruchsvoll ist das? Weil ich meine, je mehr Zeug man hat, desto mehr muss man sich natürlich auch drum kümmern. Keine Ahnung, dass das regelmäßig in Betrieb ist, dass da, was weiß ich, Fehler auffallen, dass das geprüft wird, das Zeug und so. Mal alles.
So, dafür kümmern. Haben wir natürlich, also wenn es jetzt um die Prüfung geht, da haben wir natürlich, sage ich jetzt mal, für die Fahrzeuge, die jetzt alle in Lade stehen, auch die für uns stehen, wir haben, ja, ist das ein Team? Also auf jeden Fall haben wir 2-3 Leute, die sich darum kümmern, die auch sehen, dass die Autos zum TÜV kommen, wie auch immer. Ist klar bei unserer, weil die jetzt, wir haben 2 Garagen, wie eben schon erwähnt, eine, die im Eigentum ist, die in Lade steht. Und wir haben hier bei uns im ländlichen Bereich so eine Halle angemietet, ein Teil von der Halle, wo jetzt wirklich die Verpflegungsgruppe ihre Fahrzeuge stehen hat. Ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, weil wir wirklich unsere Fahrzeuge zusammenstehen haben, ne? Und zwar beide Einheiten. Also diese Sanitätskomponenten und was, sie haben ihre Fahrzeuge zusammen und wir haben unsere auch, wenn die Hallen genau nebeneinander stehen würden, wäre es vielleicht noch schöner, aber das ist schon mal gut. Es gibt Leute, die sich darum kümmern. Das kann aber denn sein, da kriegt man einen Anruf, du hör mal, ne? Hast du schon mal geguckt? Euer Wagen muss zum TÜV oder ne, der Anhänger oder wie auch immer. So, die Prüfabnahmen für Gas und so, das machen wir selber, das macht der Verpflegungshof. Wir wissen, wann die fällig sind und dann werden die halt geprüft. Da kümmert sich dann jemand drum, der den TÜV Bescheid sagt, dass die Gasanlagen geprüft werden. Was Arbeiten am Haus und um Haus sind, muss ich echt sagen, also Hut ab, die jüngeren Kameraden, also ich kriege das immer mit, also ich halte mich da etwas vornehm zurück, muss ich ganz ehrlich sagen, also die jüngeren Kameraden wirklich wir haben verschiedene Gruppen, also WhatsApp-Gruppen, wo man halt auch eben die Belange reinschreibt oder Dienste oder wie auch immer. Da ist dann wirklich so, dann, ne, hallo Jungs, wir müssten mal, ne, ums Haus, wie auch immer, ich habe schon mal Rasen gemäht, ne, aber die Hecke muss noch oder so. Und muss ich wirklich sagen, das machen also auf Laderseite wirklich die jungen Kameraden, die, also und Hut ab, die machen das in Reihenregie, die werden auch nicht irgendwie hier, ihr müsst jetzt mal oder so, ne? Das machen die schon selber. Finde ich total gut. Hier ist Ingrid auf jeden Fall eine ganz große und Joachim. Also wir haben hier 2-3 Leute, sage ich jetzt mal, die sich auch um dieses Haus kümmern und was, ne? Aber auf jeden Fall machen wir das in Eigenregie, ne? Also da ist nichts vergeben.
So, jetzt hast du schon betont, ihr geht ordentlich mit eurem Geld um und so, aber gibt es denn irgendwas, jetzt in dem Verpflegungskontext, gibt es sowas wie einen Wunschzettel? Also wenn du sagst, ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, das wäre jetzt schon noch so ein so ein Ding, das haben wir schon auf, oder da sind wir schon am Tüfteln oder irgendwas, wo wir sagen, das steht jetzt noch an, das wäre sowas, was euch noch fehlt oder was ihr euch noch vorstellt, da irgendwie zu ergänzen? Oder?
Also erstmal wäre es die Beklebung von dem
Spülmobil.
Von dem Spülmobil, weil die müssen wir jetzt wirklich mal, da müssten wir mal was machen. Also das Ding hat sich bewährt. Es war erstmal ja so eine Probe, aber das Ding hat sich wirklich bewährt und der hat es verdient. Aber das wird sicherlich kommen, da brauche ich auch nicht rumbetteln. Das halt eben so, wenn mal irgendwas foliert wird, wird er sicherlich mitgehen. Haben wir Wünsche, Bernd?
Ja, was unseren Küchenwagen angeht, ja, der hat ja jetzt so auch schon so einige kleine Stellen, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal bei und da.
Das wird ja gemacht, genau. Hm.
Das wird auch jetzt gemacht, denke ich mal, ne? Ja.
Aber was muss man da machen? Also ist es eher so, dass da halt, keine Ahnung, dass was kaputt gegangen ist? Oder
ja,
muss man
der hat da so am Unterboden schon einen Schaden, den man weiß, ja, aber der war auch aufwendig zu reparieren. Also auch der ganze Unterboden erst drunter weg musste, oder Bodenschutz und, ne? Aber das ist schon ein technischer Aufwand, der geht auch ins Geld so ein bisschen. Und ne?
Deswegen auch die Sache von wegen, wir werden also nicht große Erlöse erzielen, weil so eine Sachen, die müssen gemacht werden, ist auch kein Thema. Das Fahrzeug ist es definitiv alle Male wert, dass man es macht. Denn der Schaden ist jetzt gesehen, gesichtet. Wir haben einen Kostenvoranschlag für so eine Nummer eingeholt und der wird dann halt jetzt eben in der Wintersaison, wenn es etwas ruhiger wird, wird der halt eben dann repariert. Und deswegen auch, sage ich jetzt mal, selbst wenn wir mal ein bisschen was überhaben, sage ich jetzt mal, vom Wareneinsatz und von dem, was wir verbraucht haben, wir brauchen es wieder. Wir stecken es in die Fahrzeuge rein und wir holen mal. Ansonsten kann man auch zum Beispiel so ein LKW keine 50 Jahre fahren, wenn man das nicht macht.
Ja, also ist so. Genau, ich habe vorhin schon gehört, also du hast schon ein bisschen geschielt auf so einen Dampfgarer. Also sprich, wenn jetzt jemand so einen Dampfgarer übrig hätte, dann würdest du den schon irgendwie unterbringen, oder?
Ja, natürlich. Also das ist so. Also ein Konvektomat wäre ein Highlight, ne? Natürlich. Ja.
Okay, also das heißt, wenn es dann die Möglichkeit gibt, dann seid ihr dann auch kreativ. Ja,
nach oben hin.
Aber wir sind erstmal, muss man ganz klar sagen, wir sind eigentlich erstmal mit dem, was wir jetzt haben, sage ich jetzt mal, echt glücklich und zufrieden. Ja. Also ich glaube schon, dass wir das auch zu schätzen wissen. Natürlich könnte ich mir immer vorstellen, ja, besser geht immer, ne? Also nach oben geht immer, aber jetzt ganz ehrlich, das, was wir haben, also das Equipment, was wir haben, ich glaube, haben nicht ganz viele Versorgungsgruppen. Das ist mir aber auch bekannt und ich weiß das auch zu schätzen und ich glaube auch, dass die Kameraden wissen, was wir da stehen haben. Und man muss mal auch ganz klar sagen, da haben ja nicht nur wir uns ein Bein ausgerissen, sondern schon Generationen vorher. Sonst ständen wir nicht da, wo wir jetzt stehen, also mit der Verpflegungsgruppe. Ich glaube schon, ich weiß das auf jeden Fall zu schätzen und ich glaube auch, dass das die Kameraden, alle, die damit umgehen, das auch zu schätzen wissen. Und natürlich, Wünsche hat man immer, aber ich glaube, das, was wir da jetzt haben, wir kommen ja auch, wie gesagt, von einem LKW, der 50 Jahre alt war und haben jetzt das Teil da stehen. Das ist schon, das ist ein Highlight. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also wir sind echt glücklich mit den Sachen, die wir jetzt hier haben und sind auch zufrieden und ja, vielleicht auch ein Stück weit dankbar. Ich find's gut.
Ja, was wir uns wünschen würden, ist natürlich auch eine Menge neuer Mitglieder und Nachwuchs. Ja. Das ist also, dass es auch so bleibt, wie es jetzt ist, dass wir da auch eine Menge schöne Momente noch miterleben dürfen mit den
ganzen. Okay, das ist ganz wichtig. Das hat der Jens ja gerade gesagt. Das ist ja was quasi schon über Generationen gewachsen ist. Und das heißt, jetzt geht's dann darum, dass das dann auch weitergeht. Das heißt aber, ihr könntet die eine oder den anderen jüngeren Kolleginnen und Kollegen in der Gruppe brauchen, oder?
Natürlich. Auf jeden Fall. Und das ist ja auch gut. Ich habe es eben schon gesehen, dass so Jugendrotkreuz, das war auch vor uns da in den Räumen, dass wir da halt vielleicht so viel wie möglich Nachwuchs bekommen.
Genau, und ihr habt ja schon gesagt, so was da alles an Talenten gebraucht wird, dass man auch Anleitung bekommt und Unterstützung und dass man das quasi so von den erfahreneren Leuten lernt. Also das heißt, ihr werdet auf jeden Fall offen und man muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel Vorwissen mitbringen, sondern man kann im Prinzip bei euch direkt starten. Auf jeden Fall. Das ist doch mal ein guter Appell. Okay, dann habe ich zwei Abschlussfragen und würde euch bitten, das einfach die Reihe durch zu beantworten. Und die erste Frage ist, was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Oh Gott, mein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis. Ich glaube, das war, als in Bosnien-Herzegowina der Krieg ausgebrochen ist und die ersten Flüchtlinge kamen hier rüber und wir mussten die versorgen. Wir waren von morgens 5 Uhr bis abends 11, 12 im Einsatz, sind nach Hause, haben 3-4 Stunden geschlafen, sind dann wieder rundweg 40 Kilometer gefahren zum Einsatz und haben diese Leute dann mehr oder weniger Tag und Nacht versorgt. Das hat uns alle sehr angesprochen. Das hat uns, ja, zumindest mich, tatsächlich ein bisschen geprägt. Und da habe ich gesagt, jetzt weiß ich, warum ich in dem Verein bin. Tatsächlich so. Und das hat sich über die Jahre hinweg bestätigt. Es ist mein Verein, ja, ist und war mein Leben, ist so.
Danke fürs Teilen. Was war dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Ich habe eben so gedacht, ich brauche gar nicht lange überlegen. Das war damals Jugoslawienkrieg und wir haben Flüchtlinge von Paderborn abgeholt, vom Flughafen. Und da hat man mir, da war ich sehr jung, ganz, ganz jung, so die Leitung von einem so einem Bus oder von diesem Buskonvoi da auf erlegt, sage ich jetzt mal. Das waren 3 Busse, ne? Und ich glaube, das hat mich geprägt, weil A, habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viel Elend gesehen. Und die Geschichten, die da erzählt wurden, also auch von Kindern oder so, das war heftig. Da habe ich eigentlich auch so gedacht, also ist gut, dass es solche Leute gibt, die sich drum kümmern. Und ich glaube, da machen wir auch definitiv das Richtige.
Was war dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Also da fällt mir jetzt ein, auch was wir eben schon mal besprochen hatten, dieses Kyrill-Sturm-Erlebnis, wo wir praktisch, ich kam von der Arbeit nach Hause, bin aus Espelkamp nach Hause, meine Tochter hatte Geburtstag und dann wurden wir alarmiert und mussten praktisch die Leute, die in Minden auf dem Bahnhof festsaßen, eine Nacht verpflegen mit allem Möglichen, hauptsächlich mit Warmgetränken, weil allein Warmgetränke, das bringt auch schon was, Decken und haben die betreut und das für die ganze Nacht. Und das war für mich ein prägendes Ereignis.
Mhm. Und dann kannst du gleich die zweite Fragerunde beginnen. Und zwar, wenn du dir vorstellst, kommen Leute neu ins Rote Kreuz, vielleicht die Leute, die ihr angesprochen habt, die ihr werben wollt für die Küchengruppe. Was hättest du für Tipps für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen, die noch gar nichts wissen? Was würdest du aus deiner Erfahrung denen raten zum Start?
Wenn ich mal darüber gehe, wie ich das empfunden habe. Ich bin also in dieser Gruppe so aufgenommen worden, als wäre ich letztendlich einer von denen, obwohl ich sie gar nicht kannte letztendlich. Und das ist eine gute Sache, wenn man von außen kommt, es fragt keiner, was kannst du, was bist du, sondern du wirst aufgenommen und es stellt sich nachher raus, wo du am besten eingesetzt werden kannst.
Mhm. Okay. Jens, was wäre dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Ja, guck dir alles erstmal gut an. Nimm dich alles ernst, also Bier ernst. Hab Spaß bei der Sache vor allen Dingen, ganz wichtig, viel Spaß. Ich sag mal so, klau mit den Augen. Also, ne, sag ich immer so. Also ich guck mir mal ganz viel ab. Wenn ich jemanden sehe, der, also sag ich jetzt mal, Sachen kann, wo ich ganz klar sehe, dann macht der ganz anders und das geht viel besser. Ne? Klau mit den Augen, hab Spaß bei der Sache. Guck dir alle Bereiche an. Guck dir nicht nur Kochen an, guck dir Sanitätsdienst an, such dir das Beste raus, was dir am besten gefällt. Und immer ehrlich sein, loyal sein. Ganz wichtig, finde ich. Das wäre so mein Tipp an jemanden, der neu anfängt, glaube ich.
Vielen Dank. Und Ingrid, du machst den Abschluss. Was ist dein Tipp für Menschen, die neu ins Rote Kreuz kommen?
Ja, wir hoffen mal, dass einige junge Menschen sich entscheiden, dazu diesen Schritt zu gehen. Und denen würde ich sagen, hab keine Hemmungen, du brauchst keine Angst haben, auch wenn wir Älteren schon länger dabei sind. Wir arbeiten alle für denselben Stundenlohn, wir kriegen alle nichts. Und jeder ist genauso viel wert, ob er jetzt 50, 60 Jahre dabei ist, 20 Jahre oder ob er neu reinkommt. Du kriegst genau denselben Stundenlohn wie wir auch, wir haben alle nichts. Und da musst du immer dran denken und dann brauchst du keine Angst haben vor irgendetwas Neuem, was auf dich zukommt.
Vielen Dank. Und ich sage an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr, wie soll ich sagen, mich empfangen habt und euch die Zeit genommen habt, heute zu später Stunde und euch uns allen Einblick gegeben habt in das spannende Aufgabenfeld Verpflegung, aber auch eure konkrete Umsetzung. Herzlichen Dank dafür.
Ja, dann sage ich mal in unserem in unserem Namen. Wir bedanken uns, dass wir diesen Podcast mit dir machen durften. Herzlichen Dank.
Gerne. So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.